Ich mache ja hier gerade 78 Tage Band 1 für die Buchmesse nochmal klar. Überarbeite ich komplett, so schon seit einem Monat oder so dran. Und da kommt zweimal schon Teddy vor. Und ich frage mich, ob ich da den Teddy schon in Comicform gezeichnet habe, bevor du das mal gemacht hast. Weil der halt nicht aussieht, wie wenn du den zeichnest. Und das bedeutet, dass ich da keine gezeichnete Vorlage gehabt haben werde.
Ist es denn der Teddy?
Naja, der kommt sogar zweimal vor. Da habe ich wahrscheinlich einmal vergessen, dass ich den schon mal eingebaut hatte. Und ich erkenne das halt sofort, dass das der Teddy ist. Das ist er definitiv. Aber ich habe den dann ganz sicher aus einem Video abgezeichnet.
Ja.
Das ist ja so 10 Jahre reichlich, länger noch. Vielleicht so 11 Jahre her, dass ich da diese Tokyopop-Buchversion gemacht habe.
Aber ich weiß, dass ich Teddy auch immer schon immer irgendwie eingebaut habe.
Naja,
Es müsste
vielleicht, wer
eigentlich in
weiß.
jedem meiner Comics eine Szene drin sein, wo jemand so ein Teddy hat, der auch so aussieht.
Vielleicht habe ich das da noch nicht so richtig geschnallt. Naja, ist so lange her, ich weiß halt
Frag
auch
mich,
nicht
was
mehr.
da schon rausgekommen
Ich
war zu
frage
der
mich halt
Zeit.
nur, wenn das jetzt so ist, dass ich den ja praktisch erfunden habe,
Ja.
dann schuldet ihr mir ja sozusagen jetzt euer Altraverse-Geld. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube schon.
Eigentlich schon, ne?
Ja.
Mache ich meine Rechnung klar für den At Ich muss aber den Natalia bezahlen, finde ich.
Ja, die macht das mit dem Geld dann.
Die macht
Passt
das.
schon. Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute mit dabei der liebe David Fülecki und Katrin.
Hi.
Und es war so, vor einer Woche redeten wir über, wie man eigentlich Manga wird, wie man Mangaka wird. Wie man Manga wird, das erzählen wir in einer anderen Folge. Und wir wollten so eine fröhliche, wir freuen uns auf die Leipziger Buchmesse-Folge machen. Und aber weil wir so fröhliche Leute sind, wurde das dann ganz schnell ganz bitter und traurig.
Nein, weil das Mangaka-Dasein so
Weil,
frustrierend
genau,
ist.
das haben wir festgestellt, dass Mangaka-Dasein so traurig ist. Und wir haben dann viel mehr über das Mangaka-Dasein
Das
gesprochen,
Traurige.
als darüber, wie man eigentlich Mangaka wird. Die Folge, wie schlimm das ist, Mangaka zu sein, die hört ihr nächste Woche. Heute hört ihr die fröhliche Folge, die wir jetzt sozusagen danach aufnehmen. Wie wird man eigentlich Mangaka?
Das wird auch nicht fröhlich.
Naja,
Wieso?
zumindest kriegen
Aber
wir nicht so viel eigene Meinung, glaube ich, nochmal rein. Ich glaube, sonst wird es katastrophal. Wir sagen sachlich, wie es ist. Das ist schon schön genug.
also, wir haben ja nicht so ein super richtiges Konzept, wie wir das jetzt überhaupt erzählen wollen. Darf ich kurz mal sagen, wie ich das gemacht habe? Weil ich finde, ich
Na
habe
klar.
das in der 90, also ich würde es sogar immer noch als 90er Jahre bezeichnen. 90er Jahre Exposé auf Carlsen Comics benutzt, die das mal netterweise zusammengefasst haben, wie man das gefälligst zu machen hat.
Ja, daran erinnere ich mich.
Und das
Das
habe
kennt
ich
jeder.
immer, wenn ich mich das erste Mal irgendwo beworben habe, genau so gemacht.
Wisst ihr, wer das gezeichnet hat? Von wem waren da diese Beispielbildchen? Wisst ihr das zufällig? Das wäre legendär.
Ich glaube, es war nicht Melanie Schober.
Das war auch sehr schlecht. Ich dachte mir, wenn das reicht.
Ich müsste es jetzt mal sehen. Ich
Wie werde
glaube,
ich
wenn du
Mangaka?
jetzt gleich erzählst, was das war, dann denke ich, ach ja, stimmt. Ich erinnere mich komischerweise an ein paar inhaltliche Sachen, dass man da so etwa 4 Seiten gezeichneten Comic mit zupacken soll.
Genau.
Ja, aber ich kann mich nicht mehr an Illustrationen erinnern. Ach, wenn es
Dieses
das doch
liefert
nur
auf gar
sein
keinen
könnte.
Fall ein ganzes Buch ab und
Ja.
sowas stand da drin. Okay, daran hast du dich orientiert, Hugo.
Das habe ich immer genau so gemacht. Also pass auf, ich glaube, ungefähr war es inhaltlich so. Wer bin ich? Einmal so eine Art Lebenslauf. Warum bewerbe, oder eigentlich nur, mit was bewerbe ich mich? Das ist das Wichtige. Also kurze Inhaltsangabe, ich glaube halbe Seite. Und dann 6 Seiten aufeinanderfolgende Szene. irgendwo vom Anfang oder vom Mitte oder vom Ende der Geschichte. Und dann 2 bis 4 Hauptcharaktere, Charakterbögen.
Mhm, stimmt,
mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und was die besonders macht. Da habe ich, Dave, immer das Diamant-Charaktermodell benutzt.
Sehr gut.
Und ich glaube, dann noch so 1, 2 einzelne Seiten. Ne? Bisschen geile Illustration. Fertig.
Stimmt.
Dave, das musst du kurz sagen, was ist, immer noch was so ist das Diamant-Charaktermodell? Das
ist von so einem Herrn Freeman. Und es ist ein Modell, wo du, ja, das hat sich mittlerweile auch gewandelt. Wir hatten das damals an der Uni. Das ist jetzt so, das ist auch schon wieder reichlich über 10 Jahre her. Da war das noch recht frisch. Da war das noch so eine neue Publikation. Da haben wir uns gleich drauf gestürzt. In Game Studies war das aber damals. Aber es ist universell einsetzbar. Und der Typ, der hat halt gesagt, hier, guck mal, das ist ein Modell, das habe ich sozusagen reverse engineering mäßig abgeleitet von guten Charakteren aus allen möglichen Büchern, Filmen, Fernsehserien, Videospielen und so weiter. Und habe geguckt, wie kann man das runterbrechen, wie man eine gute Figur macht. Er hat gesagt, mittlerweile, wie gesagt, das ist ein bisschen abgewandelt, jetzt redet man eher von 4 Ecken, weil wenn du so 4 Ecken wie so ein, wie sagt man das, ein Trapez oder was, so eine Raute so darstellst, sieht es ja aus wie ein Diamant. Und dann machst du an jede Ecke eine prägende Eigenschaft dieser Figur ran, wenn du eine Figur dir ausdenkst. Und die müssen halt unterschiedlich, also die müssen voneinander getrennt sein, diese Eigenschaft. Zum Beispiel Hugi hat die Eigenschaft, der ist Abwassertechniker, der ist aber auch ein Manga-Zeichner und das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Und dann halt noch 2 andere Sachen. Meistens noch eine charakterliche Sache, wie Hugi ist immer fröhlich, aber auch traurig manchmal. Das müsst ihr dann irgendwie zusammenpacken und dann noch was für einen Hugi und dann müsst ihr immer noch eine Sache mit ranpacken, die so ganz speziell ist, wie so eine Marotte. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel, jetzt fällt mir natürlich nichts ein.
Nimmt immer Drogen,
genau. Gibt halt so viele beim Hugi, aber man muss sich dann für, es muss ja auch ein bisschen runtergebrochen sein für so eine fiktive Figur. Du fängst ja dann nicht gleich an, hier so einen super komplexen Mensch da abzubilden. Du kannst da diese 2 verschiedenen Fehler machen. Du machst zu flach oder zu stereotyp oder du packst zu viel rein. Und echte Menschen widersprechen sich ja auch ein bisschen in ihren Eigenschaften, in ihrem Verhalten. Aber der Charakterdiamant, der legt halt die Regeln fest für den Charakter und du hältst dich immer an diese Regeln. Und das nehme ich auch immer noch. Also gerade für so offizielle Sachen packe ich das gerne nochmal an den Charakterdiamant ran. Und wie gesagt, so Standard sind etwa 4 Ecken. Das heißt, 4 Eigenschaften in einer irgendeiner Kombination, wo mindestens 1 was Besonderes ist, garantiert fast schon, dass der Charakter auch einzigartig wird. Wenn du noch eine 5. Ecke ranmachst, was du dann in erster Linie nur für Hauptcharaktere machst, halt für den besten Freund des Helden und den Bösewicht, dann kannst du dir sehr sicher sein, wenn du das ordentlich machst, wird es keinen anderen Charakter geben, der genau diese Eigenschaftskombi hat. Und wenn ich das bei Workshops auch teilweise mit Hugi zusammen gemacht habe, auf irgendwelchen Conventions zum Beispiel, da haben wir dann immer mit Leuten aus dem Publikum gemeinsam erstmal einen Charakter genommen, wie Harry Potter oder Son Goku oder so, haben geguckt, was sind da die 5 Eigenschaften. Und dann haben wir immer mit den Leuten zusammen eine neue Figur uns ausgedacht und halt auch diese 5 Eigenschaften durch Zurufen zusammengesammelt. Da kamen immer interessante Charaktere raus. Irgendwas mal mit so einer Giraffe, die explodiert. Weißt du, es ist noch Hugi auf dem Comic-Salon? Ja, ein Modell kann ich sehr empfehlen, hat sich sehr weiterentwickelt und witzig. Neulich habe ich diesen Freeman mal wieder gegoogelt und was es jetzt mit dem Charakterdiamant mittlerweile so auf sich hat. Und er arbeitet jetzt für große Firmen und entwickelt für Firmen Firmencharakterdiamanten. Das ist so wie die Corporate Identity der Firma, also wie die sich öffentlich gibt. Das machen die jetzt auch anhand des Charakterdiamantenmodells. Also sie kommt dann so in Google hin und sagt, naja, 1 Ecke muss Zuverlässigkeit sein, 1 Ecke muss sein, wir sind noch manchmal verrückt. Ja, funktioniert genauso.
Okay, hat sich das dann für dich gelohnt, Hugi, dass du dich daran gehalten hast?
Bei deiner Bewerbung? es hat ja jetzt geklappt. Nach 10 Jahren ungefähr.
Großer Sprung.
Denn Trommelwirbel, Teddy Boys Love erscheint ja jetzt zur Leipziger Buchmesse. Wir freuen uns schon, ja!
Yay. Ja, aber die Freude ist schon ein bisschen weg, weil wir in der Folge die nächste Woche ja ausgestrahlt wird. Das ja das erste Mal besprechen, offiziell. Auch schon das zweite. Also, ich glaube, 10 Jahre reichen aber auch von und hinten nicht, oder, Hugi? Du hast doch bestimmt schon zu, ich sag mal,
ja, mehr.
2011
ich wollt,
ist ja Goin and Win
raus. Ich bin ja erst 25, natürlich.
Ja.
Und als dann die großen Verlage dich nicht genommen haben, vielleicht, eventuell, was hast du dann gemacht mit deinem Material?
Geweint. Nee, ich habe immer andere Sachen, da habe ich dann bei dem besten Verlag, sag ich mal, Definium Prince ja mal rausgebracht. Aber das war immer irgendwas, damit hätte ich mich eh nicht bei großen Verlagen beworben.
Okay, also ja, ein Kleinverlag eigentlich? Ist
für mich. Ja. Aber ja. Darum soll es ja jetzt heute gar nicht gehen.
Das ist halt die Frage, ne? Also
macht das halt nicht. Geht ja immer zu den großen Verlagen nur. Bewerbt euch immer nur bei den großen Verlagen.
Ja, das, also, um da gleich auch mal meine Verlagsbewerbungsgeschichte mit reinzubringen, das ging bei mir tatsächlich etwa im Jahr 2001 los. Oder vielleicht sogar 2000, glatt 2000. Das ist so krass lange her. Das ist ein Vierteljahrhundert, ey. Meine ersten Bewerbungen, die habe ich nämlich gar nicht selber rausgeschickt, sondern die hat meine Mutti für mich, ohne dass ich es wusste, rausgeschickt. Oh. Und von wem kamen da teilweise schon die ersten Antwortschreiben, Hugi, rat mal.
Ja, ich rate mal Dr. Joachim Kaps.
Ja, genau. Also der hat da schon das gesehen und aber auch die Bettina, die ja jetzt bei euch mit dabei ist, da bin ich der Meinung, von der habe ich da auch schon mal relativ früh so eine Mail bekommen. Also Mail, also ein Brief, einen geschriebenen Brief. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Da hast du dann wirklich per Brief den Kram rausgeschickt und da kam aber auch ein Brief zurück. Und das war für mich damals ein Riesenaufwand. Das heißt, ich habe Sachen ja damals natürlich analog gemacht. Da hatte ich noch nicht mal einen Computer zu Hause, geschweige denn einen Scanner. Das ging dann so gerade los, der erste Computer, konntest doch gar nicht dran denken, das zu digitalisieren, geschweige denn, dass du so ein Grafikprogramm hattest. Dann müsste man erstmal gucken, schaffe ich das irgendwie zu kopieren? Und das habe ich manchmal nicht geschafft, habe ich ganz oft Originale rausgeschickt an die Verlage und habe das manchmal nicht zurückbekommen. Tja, die sind für immer weg. Und teilweise wirklich so 30, 40-seitige Geschichten an Egmont zum Beispiel geschickt, nie zurückbekommen. Naja, Pech. Dumm gewesen halt doch. Aber es war mir manchmal lieber, Bewerbung ist raus, als dann nochmal wochenlang nach einem Kopierer rumzusuchen.
Aber das war natürlich nicht nur Egmont, die das verschlampt haben, sondern bestimmt auch andere Verlage.
Ja, aber Egmont war sehr bekannt dafür. Das hat auch nichts mit dem aktuellen Egmont zu tun. Okay, ich will gar nicht gegen das jetzige Egmont lästern. Und ich sag mal, wenn man in der Szene so ein bisschen rumfragt, gerade so Kolleginnen von uns, die auch schon seit Ewigkeiten dabei sind, jetzt Profis sind, die haben alle so diese Egmont-Geschichten. Ne? Also das hat nichts mit dem jetzigen Egmont zu tun, aber das damalige Egmont, also da kann man schon ruhig ein bisschen drauf rumreiten. Aber ich habe mich natürlich immer erstmal bei Carlsen beworben und das war halt immer mein Traumverlag, die hatten Dragon Ball und ich habe da eigentlich alles falsch gemacht, beziehungsweise wenn meine Mutti das für mich eingereicht hat, die hatte bestimmt nicht diese Liste, wie bewerbe ich mich bei einem Verlag. Das hat die bestimmt nicht gewusst. Hat dann wahrscheinlich einfach nur irgendwie ein paar kopierte Sachen rausgeschickt und einen Brief, ja, mein lieber Junge, der geht in die Schule und der ist so 13 Jahre alt und der möchte gerne eine Manga sein.
Wie süß
das ist. Ja, also ich war da auch nie irgendwie böse auf meine Mutti, so nach dem Motto, hey, das ist mir peinlich oder so. Ich dachte, ja, hätte ich ja eh früher oder später gemacht. Aber das Coole war, dass ich dadurch bei Carlsen und bei Jo Kaps erstmal auf dem Radar war, durch diese Mutti-Bewerbung. So komisch. Ja, und dann ging das bei mir mal so Hand in Hand. So ab 2002 würde ich mal sagen, habe ich dann pro Jahr bestimmt 3 Bewerbungen Minimum rausgeschickt und war auf jeder Buchmesse bei allen Mappensichtungen, die ich mitnehmen konnte. Und ich habe bei allen großen Wettbewerben teilgenommen, die man auch sozusagen wie eine Mappensichtung verbuchen konnte, weil ja dann auch die großen Chefredakteure das gesehen haben. Und so liefen bei mir so die ersten 5 Jahre der Manga-Zeichnerei. Ja. Bei Huki ja wahrscheinlich relativ ähnlich.
Das war für mich vor allem so die Zeit der Wettbewerbe, weil da Manga-Talente so ganz groß war. Das war immer meine Hauptaufgabe. Und
ja,
bei mir ging das ja schon relativ schnell da gleichzeitig mit rein, dass man viel online schon veröffentlicht hat.
Wann ging es denn los mit Animax, dass das da eine Rolle gespielt?
Bei mir da, so in dem Zeitrahmen, wo Dave jetzt gerade sich schon geil bewirbt bei großen Verlagen, da war ich so, dass ich mal dachte, nur mal online im Internet was hochladen.
Ja, ne, ist doch ja richtig. Also es war bei mir immer so das Gefühl, es bringt auch nichts. Also, das war dann bei mir so die Resterampe Internet. Auch ein cooler Titel, Resterampe Internet. Und ich habe dann immer gedacht, das, was im Internet landet, das ist dann weg. Das will dann auch niemand mehr, weil dann auch ganz oft dazu stand, das muss noch unveröffentlicht sein. Ihr müsst uns Sachen schicken, die noch nicht mal irgendwo eingereicht wurden. Und ich wusste immer, so wie ich das bei Animax uploade, ist es weg. Aber heutzutage ist es ja eher andersrum. Heutzutage machst du dir einen Namen über Online-Veröffentlichung und dann kommt ein Verlag auf dich zu und sagt, hey, das ist ein cooles Ding und wir wissen mittlerweile auch, Sachen, die schon mal online waren, verkaufen sich trotzdem noch gut. Also siehe so krasse Webtoons, wie zum Beispiel Solo-Leveling. Ja. Es ist ja scheißegal, dass das alles gratis im Netz ist. Die Leute kaufen es ja trotzdem wie geschnitten Brot. Aber damals war das noch anders. Ich hatte viele so Bewerbungsgespräche, wo auch solche Fragen kamen, wie ist das schon im Netz? Ja, aha, dann können wir es so nicht nehmen, weil warum sollen es die Leute dann noch kaufen? Eine blöde Argumentation, aber damals wusste man es halt noch nicht besser. Aber es war gut, dass Hugi und ich dann so früh schon Animex hatten. Ja. Also ich habe ja einen Hugi auch darüber kennengelernt, aber ich habe auch Hugi parallel über Manga-Talente kennengelernt. Das war wirklich genau gleichzeitig. Das sprach sich bei Hugis so rum. Das weiß ich noch genau, das habe ich auch schon mal in dem Podcast früher schon mal erzählt, aber als Hugi das erste oder das zweite Mal bei Manga-Talente in dem Buch drinne war, da ging das dann wirklich auch so in den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Profikreisen rum. Ja, hast du schon von dem gehört? Ja, ja, so das Enfant Terrible. Ach, der Typ, der soll total verrückt sein. Ja, hast du das auf Animax gesehen? Was? Ne, lass mal gucken. Und dann war das schon so eine, ja, da ging so ein frischer Geist durch die Reihen. Also da wusste man schon, da passiert was bei Mugi. Und ich habe das bei mir ja leider nicht direkt mitbekommen, weil in der Zeit, wo ich halt diese ersten kleinen Erfolge hatte, da war ich noch nicht so richtig online und weiß nicht, ob es da schon irgendwie solche entsprechenden Reaktionen gab. Oh, ein bisschen schade. Naja.
Ich habe das nicht mitbekommen.
Ich sowieso auch nicht. Ich habe es mal ein bisschen angefangen. Ich habe auch Wettbewerb mitgemacht und auch ein bisschen gewonnen. Aber dann kam bei mir Band dazwischen und dann habe ich lieber geilen Death Metal gemacht, ja, und dann erst mal eine Weile nicht mehr gezeichnet. Ja. Und bin dann später wieder so aufgesprungen, aber mehr so, ja,
nur ja, was meinst du mit bisschen gewonnen? Erklär mal, wie war das so, der Stand damals? Und von welchem Jahr reden wir etwa?
Oh Gott, das weiß ich nicht. Ich habe doch gar kein Zeitgefühl. Ich weiß, ich habe bei diesem Konichi Dojinshi Wettbewerb mal gewonnen und wow. Ich meine, das war
krass.
Das war dann, sollte in Manga Mix 10 abgedruckt werden und dann ist es irgendwie nicht passiert. Oder ich habe es dann nicht mehr mitbekommen, also ich weiß es nicht. Aber das ging da habe ich dann noch so Korrekturen gemacht und da weiß ich nicht mehr, was daraus geworden ist. Das weiß ich auf jeden Fall noch.
Ich habe die ja alle, die Manga Mix Dinge und so weiter. Ich müsste die, glaube ich, alle haben. Vielleicht habe ich das, vielleicht ist es ja drin und ich habe es gelesen, konnte das nur nicht.
Es wurde ganz oft aufgeschoben und dann habe ich da wieder nichts gehört und dann haben sie sich irgendwie ein halbes Jahr später nochmal gemeldet. Und dann war die Redakteurin, irgendwie sagt mir der Name auch was. Wer hat das gemacht? War das? Oh, jetzt will ich ja nichts Falsches sagen. Ich habe irgendwie Judith Platzer im Kopf, aber das ist ein anderer, gell? Ach ja, ich will jetzt nicht Leute durcheinander bringen. Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Also das war zum Beispiel, bevor ich dann gedacht habe, ach, jetzt mach ich doch lieber Musik.
Ach, schade.
Aber jetzt bist du hier.
Jo.
Im erfolgreichsten deutschen Manga-Podcast.
Ich zeichne dabei sogar auch gerade eine Manga-Seite.
Ja, ich mach auch.
Ich da zinte auf echtes Papier. Verrückt.
Und ich mach was, was ich mal vor vielen Jahren auf echtem Papier gemacht habe, jetzt nach so vielen Jahren nochmal digital, male ich ganz viel so drüber. Kann ich dann immer behaupten, ja, hier nur traditionell, bla bla bla. Hm. Aber in echt bin ich voll digital geworden.
Also ja. Ich hier die Mausgeräusche hier, die ich höre.
Aber, Katrin, warum, was hat dich da gereizt? Warum wolltest du Mengeikei damals werden? Weil du schienst ja dann in dieser Zeit, von der wir gerade reden, sagen wir mal, das waren mindestens die Nullerjahre. Vielleicht die frühen 2010er Jahre. Und du wolltest Mengeikei werden. Was hat dich gereizt?
Na, Dragon Ball natürlich auch.
Ach, Dragon Ball.
Dragon Ball halt einfach gut ist. Ach, das war schön. Das habe ich ganz oft gelesen und natürlich habe ich damit angefangen und das dann zigmal abgezeichnet und dann selber gezeichnet und dann selber. Ich hab Doujinshis von Dragon Ball gezeichnet, als ich irgendwie 12 war und dann auch so Beep World Seiten mit einer Freundin hochgeladen.
Das ja, würde ich gerne stimmt, mal sehen. Das gab's mal. Ich erinnere mich.
Wusste man natürlich nicht, was man da gerade macht, aber man hat es so automatisch gemacht, weil man das halt toll fand. Und weil es das fast noch gar nicht gab, das hatte dann auch so recht viele Aufrufe, weiß ich noch.
Ja.
Es ging richtig gut. Ja. Und dann halt, ja, immer wieder, aber dann doch andere Sachen gemacht, auch so als Teenager und dann immer wieder aber dann dahin zurückgekommen. Aber ja, mit Dragon Ball hat es angefangen.
Ja. Also wie bei allen leider immer. Hm. Immer Dragon Ball. So krass. Da muss ja was dran sein. An
aber so zum Beispiel so Sailor Moon oder sowas habe ich niemals irgendwie, ich glaube, nicht mal eine Folge geguckt oder gelesen, habe mich überhaupt nicht interessiert. Zum Beispiel. Weil bei vielen ist es ja auch Sailor Moon.
Mhm. Ist auch gut. Das kann man schon nicht meckern drüber. Ja, ich hatte halt immer so dieses Gefühl, ja, du bist etwas leiser reden. Ich hatte immer das Gefühl, das kriegt man doch hin. Was der Toriyama da mit Dragon Ball macht, das kannst du doch nachmachen. Das sieht nicht so kompliziert aus. Mittlerweile weiß man natürlich, was für ein krasses Genie da nötig ist, um das so reduziert, so geil hinzubekommen. Aber auch heute würde ich noch sagen, ja, so rein theoretisch würde das schon auch immer noch gehen. Ich habe nur mal gedacht, es muss mich nur jemand lassen. Das ist auch bis heute noch so. Denke ich mir, wenn mich jemand das machen lassen würde, dann würde ich da auch schon reinfinden. Haben ja auch schon zigmal an anderen Stellen drüber geredet, dass der deutsche Markt nicht dafür geeignet ist. Ja, das wissen wir jetzt. Das wusste man ja damals noch nicht. Ja, wir reden jetzt hier von Anfang des Jahrtausends und ich frage mich ja auch immer noch, was wäre denn gewesen, wenn es damals diese entsprechenden Leute gegeben hätte, wenn es halt ein paar ja, entsprechende Redakteure, Redakteuren gegeben hätte, die sowas erkannt hätten, die ZeichnerInnen, die da schon weit genug gewesen wären und so weiter. War alles nicht der Fall, brauchen wir jetzt nicht mehr drüber spekulieren. Aber das war halt für mich so ein No-Brainer. Man macht das und dann geht man halt irgendwann vielleicht auch nach Japan. Das war eigentlich ab da, wo ich vielleicht so mit 16 diese Entscheidung getroffen habe, ich mache das jetzt mit dem Manga, da war für mich immer so dieser Lebensweg, ne? Dann irgendwann landet man dann halt in Tokio, dann hat man da so eine Einzimmer-Studio-Wohnung mit wenig Platz, wie die aus den Randspalten von diesen Manga, die ich lese. Und ja, dann hast du da Leute, die sich dort um dich kümmern. Du machst es halt, du musst ja nicht Japanisch gleich lernen. Und so wird das sein. Da hatte ich halt auch nicht so diese Bindung. Oh, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich habe da auch wirklich mich so reingesteigert in diesen ganzen Mangaka-Wahn die letzten Schuljahre, dass ich dann auch gar nicht mehr so mit meinen Freunden in der Zukunft gerechnet habe. Ich war sozial richtig gut aufgestellt, bis ich halt wirklich so 16, 17 war. Hatte da so ganz viele verschiedene Freundeskreise. Dann habe ich mich aber die letzten Schuljahre so krass in meine Schule reingenördet, fürs Abitur gelernt und halt aber auch an dieser Manga-Karriere gearbeitet, dass ich halt so alle meine Freunde, also fast alle, halt so richtig im Stich gelassen habe. So, mich nicht mehr gekümmert, die Freundschaft zu pflegen, weil ich auch ehrlich gesagt ein bisschen dachte, naja, die hast du ja eh nicht mehr lange um dich rum. Du gehst ja dann nach Japan. Das ist ja der Weg. Das war für mich so selbstverständlich irgendwie. Ja, und jetzt als alter Mann bräuchte ich das ganz sehr. Dass ich die halt alle so für selbstverständlich genommen habe und dass die dann halt alle weg waren. War ja irgendwo halt auch hausgemacht. Ja, ist halt aber wie es ist. Und das ist aber auch, glaube ich, um halt schon mal so ein ganz großes Thema anzusprechen, das ist ja auch eine Randerscheinung dieses Berufswunsches Mangaka. Das ist keine Randerscheinung des Berufswunsches Illustrator oder Comiczeichnerin generell, sondern explizit, wenn man Manga macht, weil die Natur des Manga es nahezu unmöglich macht, viele soziale Bindungen aufrechtzuerhalten. Und da sollten sich auch alle, die das machen wollen, früh genug drüber im Klaren sein.
Ja, würdest du dann sagen, das ist also man kennt ja immer die Geschichten von den japanischen Mangaka, die da nicht nur keine sozialen Kontakte haben, sondern auch sehr früh sterben und kaputt sind und fertig. Und würdest du sagen, das ist dann vergleichbar, wenn man jetzt als Deutscher den Wunsch hat, weil das ja alles komplett anders funktioniert?
Es funktioniert prinzipiell anders, aber das ist genau das eine Problem, was wir halt übernehmen in Deutschland. Also das ist auch was, was ich schon häufig auch kritisch irgendwo angesprochen habe. Das ist halt in Deutschland leider so eine Arbeitsmasochismus-Geschichte losgetreten hat, der Manga-Boom. Ich habe mich neulich, ganz interessant, kleiner Exkurs, ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten, der jetzt gerade seine Schreinerlehre abgeschlossen hat. Und der Kumpel, der hat sich viel mit Schreinerei natürlich beschäftigt und festgestellt, ach, guck mal, die krassesten Schreiner kommen aus Japan. Und japanische Schreiner, die haben halt ja ein Gefühl für die Schreinerei, das ist weltweit nicht mal ansatzweise irgendwo vergleichbar gut. Und dann denkt man sich, na okay, das ist so ein japanisches Ding, sich in so eine Profession so reinzunörden, so reinzusteigern.
Ja, in eine einzige Sache. Und dann
eine Sache, halt. Genau, das ja. Ist halt das Ding. Und das findest du ganz oft, das ist auch... Wir hatten dann noch das Gespräch auch noch weitergeführt und habe ich dann gemeint, dass ich halt auch so mein Wissen über japanische Schreinerei viel über Detektiv Conan habe. Da kommt dann halt auch irgendwann mal so ein Schreiner-Großmeister vor und denkst noch so als deutscher Zuschauer, ja, ich kenne viele Schreiner aus meinem Dorf, so what, die machen halt mal einen Tisch oder mal einen Fensterrahmen, aber was drehen die hier so ab? Aber das ist halt das Ding, weil die Japaner so ein Arbeitsethos haben, dass für die Leute, die was perfektionieren, den höchsten Standard in der Gesellschaft haben. Also die sind dann richtige Stars und das gibt's für alles. Wir hatten dann auch so das Beispiel neulich mit Teezeremonie oder es gibt dann Leute, die machen halt mega gutes Sushi oder einen mega guten Sake, aber da arbeiten die halt 60 Jahre drauf hin. Und das hinterfragt in Japan noch niemand. Was, du hast dein ganzes Leben geopfert, deine ganze Freizeit, nur damit dein Sushi halt so ein bisschen besser ist als das andere hier. Ja, und Manga ist halt genau das Ding. Und das hat mich schon als Kind aus irgendeinem Grund total abgeholt. Und ich frage mich bis heute, warum? Weil das ja...
Das ist auch faszinierend. Also.
Weil das ist ja auch irgendwo ein Schritt in so das Verderben gewesen. Aber ich krieg's halt auch nicht raus. Und ich weiß ja, wie bescheuert es ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich mache halt so einen typischen, ja, so einen Zeitungscomic-Strip-Stil. Habe ja auch Zeitungscomics eine Zeit lang gemacht. Sagen wir mal sowas wie Garfield oder Peanuts. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht auf eine Art auch aufwendig ist, aber da steckt der Aufwand woanders drin. Das ist mehr so das Konzipieren und so weiter. Aber gezeichnet ist es ja schnell. Aber ein Manga ist immer auf allen Ebenen top-notch. Das will immer, sowohl was Stories anbelangt, was Character-Design anbelangt, was das Zeichnerische anbelangt und so weiter, aber auch was die Vermarktung drumherum anbelangt, will das immer Weltspitze sein. Und das schafft's ja auch. Und das hat mich immer interessiert. Ich wollte nicht versuchen, mit irgendeinem Pimmelstil hier und da Achtungserfolge zu erreichen, sondern ich wollte das, was Dragon Ball geschafft hat. Oder später halt One Piece. Das war immer das Ziel, weil ich dachte, das muss ja das Endziel sein. Das Beste, was man in der Welt machen kann halt. Und das ist halt für mich immer Manga gewesen. Und das bedeutet halt aber im Umkehrschluss auch, du musst das Leben eines Mangaka führen. Das hat mich nie gestört. Also als jungen Menschen diese Vorstellung, man wusste das ja. Mangakas sind viel krank, die können wenig raus, die haben keine Freizeit, die müssen den ganzen Tag daran arbeiten, aber ich habe das probiert, ich habe gemerkt, ich schaffe das. Ja, dann habe ich mich dann entsprechend auch in dem Bewusstsein beworben, dass das mein Leben dann wird. Hugi, wie war das bei dir? Hast du das für dich so ähnlich empfunden oder hast du gedacht, na, das ist ja in Deutschland, es wird ja dann schon ein bisschen humaner für uns abgehen?
Ich habe da ja schon meine Ausbildung begonnen gehabt und da war das für mich immer so, das ist ja eigentlich Quatsch, dass man sich so viel bewegen muss hier auf der Arbeit, weil wenn ich jetzt Mangaka wäre, dann würde ich ja den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen und das war dann immer mein so Gedanke, dass das irgendwie klappen muss mit Profi-Mangaka werden. Das war für mich aber auch immer so die Vorstellung, das wird dann in Deutschland auch gehen.
Ich wusste, ja, das dachte ich auch eher so. Also ich hätte auch nicht im Kopf gehabt, man müsste dann nach Japan.
Ich wollte. Ich würde aber auch bis heute noch behaupten, dass das auch nötig gewesen wäre.
Mhm. Ja. Hattet ihr, als ihr vor allem, so, als ihr so losgelegt habt, eure Geschichten, waren die so schön knackig kurz oder kamt ihr auch wie die meisten dann mit so einem riesigen Epos daher und dachtet, ihr legt direkt los mit so 60
riesiges Bänden? Epos. Ich hatte natürlich den riesigen Epos auf jeden Fall da, für den Fall der Fälle. Und ich habe bestimmt schon mal erzählt, die längste Manga-Serie, die ich in echt, also die ich gezeichnet habe, ist ja nicht Elefantenfriedhof, sondern das ist Slam. Mhm. Nirgendwo erschienen, das kann man auch niemandem zeigen, das ist nur so mit Bleistift alles, weil ich dann noch nicht wusste. Das stimmt, das hatte ich noch so. Das war so ein Gedanke, da habe ich mich da noch nicht so richtig mit beschäftigt. Aber da war das halt so, dass ich dachte auch noch, Manga ist ja ungefähr so A5 und dann muss man das auch alles in der Größe zeichnen. Dass man auch größer zeichnen kann und dass das dann kleiner gedruckt wird, wusste ich dann noch nicht. Das sind aber über 7 Bände, über 11 Bände. Geilster Shonen-Manga bestimmt, richtig gut.
Ich habe immer drüber geblättert, das ist schon beeindruckend.
Sowas ja. Habe ich aber auch, jetzt nicht so super lang, aber da habe ich auch so, als ich dann so 12, 13 war, habe ich so diesen ultra fetten Lights-Ordner, wirklich auch so komplett voll, aber auf DIN A4 auch so eine fortlaufende Story mit Bleistift gezeichnet. Das habe ich auch da.
Na und wo ich dann aber auf Animex war, da gab es ja viele Foren und da stand das immer schon auch drin, nicht mit sowas bewerben. Mhm. Macht mit was Kleinerem, weil der Verlag will euch dann formen. Und ich wusste ja durch Dr. Slump, wie das so ungefähr ist, mit so einem Verleger, mit so einem Redakteur. Und da dachte ich, ja, dann muss ich mich ja gut anstellen. Das war nämlich das Ding, also in diese Seiten ist immer viel Aufwand dann geflossen. Ich habe da ja nicht so große Projekte eingereicht wie du, Dave.
Ja.
Glück gehabt.
Aber ich bin auch nicht böse, dass ich das gemacht habe. Also ich habe das auch gut immer geschafft. Es war auch immer Stress. Ich hatte immer eine Deadline mir damals schon genommen. Es war meistens, hier Wettbewerb, muss ich noch fertig machen. Oder da ist die Buchmesse, muss ich noch fertig machen. Und ich denke mir immer so, jetzt habe ich vielleicht auch in der Folge, die dann nächste Woche kommt, die wir aber schon aufgenommen haben, habe ich das vielleicht auch schon erzählt. Aber ich sitze jetzt hier 2024 und ich habe das Gefühl, es hat sich nichts geändert. Kurz vor der Buchmesse. Ich mache halt irgendwie Bücher fertig. Damals habe ich Bücher für eine Bewerbungsmappe fertig gemacht, halt ein paar Kapitel. Und jetzt mache ich halt Bücher für irgendwelche Verlage fertig, die dann auch erscheinen. Aber so oder so, ich mache Bücher fertig. Und so eine klassische Buchmessenbewerbung bei mir von 2003, sage ich jetzt mal, so die Drehe rum. Das waren in der Regel 4 Kapitel. Also 4-mal durchschnittlich 30 Seiten, 20, 30 Seiten. Das heißt, ich bin selten mal mit weniger als einer dreistelligen Anzahl Seiten zu einer Buchmesse gegangen, nur als Bewerbungsmappe. Und ich kann ja mal sagen, wie viele von diesen Projekten dann irgendwie zu irgendwas geworden sind. Null. Das ist alles nur Schubladenleichen. Das sind Sachen dabei, die vielleicht in Auszügen mal bei Animex noch veröffentlicht wurden. Aber da ist so viel Zeug dabei, wo ich wirklich nur für diesen einen Termin im Jahr umgerechnet Naja, also kannst schon teilweise sagen, ein Taschenbuch gemacht habe. Und das ist nicht irgendwie von der Qualität her jetzt schlechter gewesen als das, was ich halt sonst gemacht habe oder irgendwie nur Bleistift oder halt was weiß ich was, sondern das war auf der Höhe meines damaligen Könnens immer jeweils. Vielleicht sogar immer noch ein bisschen mehr. So habe ich mich halt entwickelt. Und das sage ich auch bis heute immer noch allen Leuten, wenn Leute zu einer Messe zum Beispiel zu mir kommen und fragen, wie wird man Mangaka? Da sage ich immer, ja, ihr müsst auf den Messen zu den Mappensichtungen gehen, weil diese ganzen Bewerbungen über E-Mail und so weiter, die sind unpersönlich. Und vielleicht hast du dann doch mal als Verleger, der Mensch von dem Verlag, der sich dann bei den Mappensichtungen hinstellt und das kommentiert, vielleicht hast du dann doch eher nochmal die Möglichkeit, eine Sache auch mal nachzufragen und dass ihr das dann mit den Leuten vom Verlag auch direkt nochmal besprechen könnt, dass ihr nochmal eine Idee ein bisschen knackiger formulieren könnt und so weiter. Das macht alles viel mehr Sinn. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Bei den vielen, vielen Bewerbungen, die ich hatte, über Brief, kam nie positives Feedback zurück. Das ist alles abgelehnt worden.
Oh.
Im Vergleich, und das waren, viele Sachen, ein paar Dutzend bestimmt. Aber die Sachen, die ich persönlich vor Ort vorgestellt habe, da habe ich eine Quote von, ich sag mal, 60% positive Rückmeldung. Und das waren auch viele. Also da waren, also mal ein typisches Beispiel, 2005, sagen wir mal 2005, das könnte hinhauen. Da bin ich mit einem Ordner im Prinzip und noch zwei Hinterhandordnern auf die Buchmesse gefahren. Da habe ich gedacht, okay, ich habe diesen Hauptordner mit dem Projekt, auf das ich gerade am meisten Bock habe. Das zeige ich den Verlagen. Habe ich dann bei 3 Verlagen angestellt und habe gedacht, na, wenn die das nicht geil finden, dann hole ich einen der nächsten beiden Ordner raus. Und da gab es einen Verlag, frag mich jetzt nicht welcher, da war es so das erste Projekt, worauf ich halt am meisten Bock hatte. Das kam halt nicht ganz so gut an. Es kam schon prinzipiell gut an. Die haben schon gesehen, okay, richtig schlecht ist er nicht. Aber das wäre es nicht gewesen. Habe ich dann den nächsten Ordner rausgeholt. Das war dann so ein komplett mit Gouache koloriertes, schon ein mangamäßiges Bilderbuch. Und da haben sie gesagt, ja, das würden wir sofort nehmen. So. Und die anderen Verlage haben aber alle gesagt, ja, das erste Projekt ist gut. So habe ich mich bei 4 Verlagen, waren es insgesamt, bei 4 Verlagen angestellt. 3 Verlage haben mich direkt genommen sozusagen. Und der 4. Verlag war Egmont. Und da war die Begründung, habe ich auch schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, erzählt, finden wir gut, aber du bist kein Mädchen. Wir nehmen keine Jungs auf.
Auch naja. Egmont wieder.
Aber die anderen Verlage, das waren auf alle Fälle Carlsen, ich weiß nicht was noch, und Tokyo Pop. Die haben alle
nicht gesagt, das heutige Egmont, nicht das heutige Carlsen. Nicht das
heutige Egmont, aber wie gesagt, da müssen sie durch, dass sie sich solche Geschichten jetzt noch anhören müssen. Aber bei Tokyo Pop, da bin ich dann geblieben. Und ja, und das führte dann direkt zu meiner ersten Tokyo Pop Veröffentlichung. Und da dachte ich, was ist denn jetzt los? All die Jahre hat das nicht geklappt, jetzt wollen die alle deinen Kram. Und es war aber 2002, 3, 4, 5, also meine 4. Buchmesse, wo ich da so hingegangen bin mit meinen vielen Ordnern. Und ich sag bis heute noch, das ist halt wichtig gewesen, dass es die 4. war. Weil die Verleger, die kannten mich ja dann auch alle schon. Und ich behaupte, dass wenn ich in dem Jahr das erste Mal da gewesen wäre, also 2005, mit genau den Mappen, hätten die mich alle nicht genommen.
Oh.
Und die wollten halt sehen, dass ich immer wieder komme. Die wollten sehen, dass ich halt dieses Durchhaltevermögen habe, dass ich mich jedes Jahr wieder motiviere, halt so einen riesen Ordner anzuschleppen. Und ja, ich weiß, die wollen nur 6 Seiten und die wollen nur noch diese 2 Charakterbögen und so weiter. Aber ich habe immer für mich gesagt, nee, mein Anspruch ist es, denen richtig viel von Latz zu knallen. Man kann ja dann immer noch mit dem Verlag ein neues Projekt von Grund auf aufbauen. Das ist ja dann bei Tokyo Pop auch so passiert. Ist übrigens auch nie rausgekommen, das Buch, was dann entstanden ist. Ist egal. Aber das hat halt Eindruck gemacht. Ja, und da weiß ich auch noch genau, wie dann Jo Kaps mich wiedererkannt hat, ohne mich schon mal gesehen zu haben. Weil der wusste, ach, das ist ja der Typ, wo die Mama schon mal Bewerbung bei uns eingereicht hat. Und das ist auch der Typ, der schon bei Manga Talente mitgemacht hat und der hier in der Banzai schon 5 Wettbewerbe gewonnen hat und so weiter. Und dieses Sammeln, das war letzten Endes für mich der Einstieg. Ich bin zwar schon lange dabei jetzt auch, aber ich habe da auch richtig lange und hart daran gearbeitet. In den wenigen Jahren, die ich halt noch nicht professionell war, verhältnismäßig wenigen Jahren, habe ich so viel gemacht. Das ist so ein Wahnsinn.
Also du hast es praktisch erzwungen.
Ja. Und ich behaupte auch, dass ich, sage ich bis heute, dass ich eigentlich von meinen zeichnerischen Skills her nicht gut genug war, um da schon veröffentlicht zu werden. Aber ich konnte halt da schon gut so Storytelling-Zeug und so Seitenaufbau und so weiter. Und das ist halt auch, glaube ich, wichtig gewesen, dass da Verlage das erkannt haben, dass dann Leute gesagt haben, ja, das Zeichnen, das kriegen wir noch hin. Das wird schon noch über die Jahre, aber wir müssen schon mal anfangen. Dann gab es leider immer zu viele Unterbrechungen. Das ist vielleicht nochmal, kann man später nochmal irgendwo vielleicht unterbringen.
Okay, das klingt aber jetzt vielleicht für die ein oder andere Zuhörer nicht so motivierend, wenn man dann denkt, okay, ich muss jetzt erstmal 5 Jahre regelmäßig auflaufen, damit es
überhaupt funktionieren kann. Naja, wenn man schon, also ich sag mal so, die liebe Natalia, die mit Hugi zusammen das Teddy Boys aufgemacht hat, die ist so das komplette Gegenstück. Die hat halt nicht diese vielen, vielen Jahre an, ich bewerbe mich immer wieder im Nacken. Und die hat vielleicht auch nicht die Storytelling-Skills, also sagt sie ja selber von sich so, ist ja nichts Schlimmes. Aber die hat halt einen hervorragenden Zeichenstil. Und das ist viel wertvoller für so eine Bewerbung. Weil das ist einfach, das dann einem Verlag zu verkaufen. Guck mal, hab ich gezeichnet, Verlag. Ah, geil, sowas verkauft sich bestimmt. Kannst du Stories? Naja, nicht so besonders. Kein Thema, dann holen wir dir ein Auto ran. Geht viel schneller, sofort durch. Solche Leute auf Natalia-Level gab's damals nicht viele. So 2 vielleicht. Also eine Nina Werner gab es da halt schon, eine Judith Park, aber es gab aber halt viele so wie mich, die noch nicht so ganz geil zeichnen konnten, denen aber dann halt schon mal eine Chance gegeben wurde.
Okay, also wenn man
können eh alle zeichnen.
Wenn man jetzt diesen Traum hat, wie kann man feststellen, ab wann man gut genug ist? Woran kann man sich da orientieren?
Wenn die jetzt
mittlerweile gibt es ja extrem viele Beispiele. Es gibt ja das Internet, das hatten wir, naja, also auf Animex
war nicht. Einfach machen. Nicht auf irgendwas warten.
Einfach machen.
Einfach machen.
Gut. Klingt gut.
Ja, prinzipiell.
Wenn die nicht nämlich zweifeln, cool sind. Einfach machen. Und wir hatten ja jetzt ganz viele Negativbeispiele, aber wir leben ja jetzt in einer anderen Welt. Wir müssen uns ja jetzt ja nicht mehr bewerben. dann glaube ich, dass die, auch wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr euch schon beim Verlag bewerben sollt, dann sagen die euch das vielleicht zumindest. Mm. Und dann müsst ihr halt weiter an euch arbeiten, liebe Kinder.
Ja, das ist halt doch das, was ich, also.
Aber wenn man zu viel Angst hat, ist auch blöd. Also,
ja.
Man soll halt ehrlich zu sich sein. Und das ist ja das Schöne, ist ja, also das Schlimme, aber auch das Schöne, dass das Internet schon weiter ist als damals zu unserer Zeit. Und man bessere Beispiele hat, wie gut Leute sind und was vielleicht ein Verlag erwartet. Ja. Aber trotzdem, Steve, also, hast du eigentlich das damals so wahrgenommen, dass du schon dann so das gut reflektieren konntest, dass du noch nicht so weit warst, wie du es jetzt gerade erzählt hast? Oder hast du damals gedacht, ich bin der Geilste?
Ich dachte immer, ich bin der Geilste. Also ich glaube, wir haben da mal mit diesem Comic-Salon Erlangen Sonderfolgen, da haben wir mal eine Folge gemacht, wo ich das auch mal ausführlicher berichtet habe. Aber ich dachte, ich bin der Geilste, aber genau aus den Gründen, die du auch gerade angesprochen hast, ich hatte nicht die Vergleiche. Ich hatte nur mein direktes physisches Umfeld zum Vergleich. Und da war ich auf alle Fälle der Geilste. Aber da hat auch niemand Manga gezeigt. Es gab so ein Mädchen an der Schule, die so versuchsweise Manga gemacht hat. Naja, aber das war nicht schwer, besser zu sein als die. Ist jetzt auch nicht bös gemeint, aber da war ich auch viel mehr im Game schon drin. Und für mich war das dann auch krass, als ich auf Animex gesehen habe, oh fuck, Deutschland ist ja voll mit richtig krassen Leuten. Und ich hätte das gar nicht so gerne gewusst, glaube ich. Ich habe dann erstmal gemerkt, oh fuck, ich glaube, ich muss meinen 5-Jahres-Plan nochmal überdenken. Ich habe ja viel mehr Konkurrenz als ich bisher immer dachte. Mhm. Aber ich war auch nie irgendwie bescheiden, was meine Skills anbelangt. Ich wusste auch, wenn ich was gut kann, dann gehe ich damit halt auch hausieren. So auch bis heute so. Und das muss man auch. Ja, also, und ich habe dann trotzdem gesagt, ich bewerbe mich weiterhin, weil das, was ich bieten kann, was ich den Verlagen bieten kann, das ist ja trotzdem was Besonderes. Und ja, ich kann natürlich nicht einordnen oder einschätzen, wie dann die anderen Leute das so gesehen haben, aber ich habe ja auch schon viel sehr positive Rückmeldung sehr früh bekommen, dann aus der Szene. Und habe natürlich dann auch in irgendwelchen Foren geguckt, was halten denn die Leute von meinem Manga-Talente-Beitrag oder was sagen sie denn zu meinem Banzai-Comic hier, den ich da rausgebracht habe und so weiter. Und das war eigentlich immer gut genug. Na klar, gibt es dann immer mal Leute, die sagen, naja, komm, wer für Lecky. Das ist bis heute noch so. Aber ich habe eigentlich immer schon gute Rückmeldung bekommen. Und was eher traurig ist, ich habe damals eigentlich mehr positive Rückmeldung bekommen als heutzutage. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass damals diese ganze Kultur rund um Manga, vor allem deutscher Manga, noch viel kommunikativer war. Und ich glaube, Hugi, das kannst du unterstreichen, weil du ja damals auch schon unterwegs warst. Man hatte einfach viele Kommentare bekommen auf Animex-Sachen und man hat aber auch erfahren, wenn den Leuten was nicht gefallen hat, da waren die halt nicht verlegen, das gleich zu posten. Und ich fand das gut. Also mir hat das geholfen, mir hat das Spaß gemacht. Und ja, und heutzutage bringst du halt so ein Buch raus, an dem du ewig gesessen hast und dann kommt da mal so eine Handvoll Amazon-Reviews rein und das war's. Mhm. Es gibt da keine Foren mehr, wo das ausführlich besprochen wird oder so. Zu Animex-Zeiten wurde alles ausführlich in Foren besprochen. Unsere Doujinshi wurden ausführlich in Foren besprochen. Da haben Fans Gruppen eröffnet, wo nur unsere famous Doujinshis besprochen wurden. Es gab zu jedem Manga-Talente-Wettbewerb ausführliche Comics in Leipzig.de-Foren, wo teilweise 100 Leute oder mehr ausführlichst besprochen haben, welchen Beitrag die wie gut fanden. Also du hast da Feedback bekommen. Ja? Also selbst wenn du dann nicht nochmal zu einem Verlag gegangen bist, du konntest schon dir herleiten, wie das ankam. Damit habe ich auch gearbeitet. Also ich bin da auch drauf eingegangen. Und heute tappe ich so voll im Dunkeln. Keine Ahnung, was die Leute von meinen Sachen halten.
Stimmt, wie kommt man denn noch an Feedback, also was so ein bisschen weiter gefasst ist und von verschiedenen Menschen, wie kommt man denn da an Feedback?
Keine Ahnung.
Ja, weiß ich auch nicht.
Du kriegst ja manchmal noch was auf Webtoon rein für Silently, aber
so. Ja, aber das ist nicht so, also Silently macht noch ganz gute Kommentare, finde ich. Da merkt man manchmal, die Leute lesen das auch, aber viel ist halt auch nur so. Das ist aber auch wieder schön. Das ist auch wieder schön gezeichnet. Das sind auch gute Kommentare. Mhm. Aber das, ich hatte früher das Gefühl, man ist mehr, ja, die Leute sind noch mehr dabei irgendwie.
Mhm. Ja, also ich tausche halt mich auch, zum Beispiel halt auch direkt mit Künstlern aus und das ist so ziemlich das Einzige, wo man dann, also natürlich Workshops, aber auch so, wenn ich da mit jemandem schreibe und dann halt auch so richtig lange Konversationen über solche Sachen habe und dann kriegt man richtig Feedback, aber So Foren oder größere Gruppen, nicht.
Ja, also das ist ja natürlich auch, wir haben ja auch schon 1, 2, 3 Folgen über unsere Workshops gemacht, ohne das jetzt zu sehr überzustrapazieren, aber das wäre halt auch immer wieder mein Anspruch, dass Leute, also als jemand aus der Szene, der halt auch immer noch viel Wert drauf gibt, dass die Szene wächst, mein Anspruch wäre schon, dass viele Leute das uns nachmachen und ihre eigenen Workshops machen. Und ich habe auch schon Feedback bekommen, dass Leute das gemacht haben. Dass sich dann Leute halt nicht trauen, uns direkt zu fragen, dürfen wir zu euren Workshops kommen. Und ehrlich gesagt, ist mir auch ganz lieb, weil wir kriegen euch eh nicht alle unter. Wenn die dann aber sagen, ja, so regional, wir können ja hier irgendwo, teilweise auch in einem anderen Land, zum Beispiel schon von einer Österreicherin gehört, wir können ja hier bei uns einen eigenen Workshop aufbauen. Gerne, also das ist auch wichtig. Und ich hatte halt relativ früh über die Internet-Connections halt auch so meine Leute, denen ich vertraut habe, wo ich dann auch ein bisschen mehr auf deren Meinung gegeben habe. Und dann hat man sich Sachen hin und her geschickt und ein Feedback eingeholt. Und Gugi und ich, wir hatten ja dann auch so eine Gruppe mit unserem Shōnen Gogo, wo es dann auch verpflichtend war, für alle Teilnehmenden hin und wieder mal Feedback den anderen zu lassen. Und auch ehrliches Feedback, das ist halt auch immer wichtig. Ja, das fehlt sicherlich. Also wenn man sich da nicht selber ein bisschen organisiert. Ja, aber das ist halt auch nochmal der Punkt, den vorhin Hugi angesprochen hat. Einfach schon mal hingehen zu den Verlagen. Ja, also ich sage auch immer wieder, wenn ihr das Gefühl habt, realistisch, dass das schon gut ist, dann nutzt die erstbeste Gelegenheit, direkten Kontakt zu einem Verlag zu suchen. Keine Online-Bewerbung. Auch wenn das angeblich die präferierte Version der Verlage ist, drauf geschissen, geht, investiert die paar Euro in ein Zugticket, fahrt nach Leipzig, geht zu so einer Mappensichtung, geht besser zu einer anderen Con, wo vielleicht ein bisschen weniger los ist. Dokomi, weiß ich, machen manche Verlage Mappensichtung. Geht dahin, was auch immer ihr habt, zeigt es hin, wenn ihr denkt, das ist so etwa mein aktueller State of the Art. Labert die Leute nicht zu sehr voll. Erzählt denen nicht von euren 40 Bänden, was ihr da plant, das nervt alle. Sagt, na, das habe ich mal gemacht. Reicht es schon? So nach dem Motto, wenn die was wissen wollen, sagt noch was dazu. Kein Verlag wird sagen, ja, genau das ist es. Genau das werden wir so veröffentlichen. Das wollen die gar nicht hören. Die wollen nichts hören von eurem deutschen One Piece. Die wollen nur gucken, wie zeichnet ihr, wie könnt ihr euer Projekt verteidigen, wenn die ein paar Fragen stellen. Knickt nicht ein, pisst euch nicht gleich in die Hose. Und Katrin, du warst ja auch dabei, Hugi war auch dabei, als ihr damals alle bei Ultraverse standet und unser lieber Freund Daniel Eichinger stand mit seinem Jovan Tore an. Und ich habe auch gesagt, ja, es wird wahrscheinlich nicht bei Ultraverse rauskommen, aber es ist gut, dass du das mitnimmst, dass du den Termin mitnimmst. Passt nicht zu Ultraverse, letztendlich ist es auch nicht bei Ultraverse rausgekommen, aber es ist halt wichtig, diese erste Bewerbung jetzt mal mitzunehmen. Auf was wartest du noch? Warte doch nicht, bis das Buch fertig gezeichnet ist. Mach jetzt schon mal so einen Schritt. Dann ist ja auch alles gut ausgegangen. Aber mach
es. Aber da muss man sagen, der hat dann letztendlich genau das Ding, was er gezeichnet hat, eben doch genauso durchgebracht. Im Gegensatz zu dem, was du jetzt gesagt hast. Also es ist
Nee, er hat es nicht genauso, sondern er hat ja danach noch weiter dran gearbeitet, ja.
Aber ja,
aber
dann war es ja auch noch nicht fertig, aber das
hatte,
war trotzdem
ja, ja, exakt klar, dieses aber,
Projekt
aber,
und das ist, ja, ist dann rausgekommen.
Ja, genau, aber es war halt nicht das richtige Projekt für Ultraverse.
Ja, und ja.
Ich habe ihm ja schon vor dem Gespräch mit Jo gesagt, der Jo wird das nicht nehmen. Ich kenne ja Jo, der wird das so nicht nehmen. Und da hatte ich so das Gefühl, oh, nicht, dass jetzt Daniel denkt, na, dann kann ich es auch sein lassen. Sondern mir ging es halt drum, ja, aber nimm das Gespräch mit, nimm die Erfahrung mit,
ja.
Schenk auch Jo die Erfahrung. Zeig dich dem Jo. Das ist wichtig. Das habe ich dir ja dann auch gesagt, Katrin. Und das ist halt immer wieder so mein Credo. Geht da schon mal hin. Zeigt, dass ihr existiert. Und wartet nicht drauf, dass ihr was vermeintlich Perfektes habt, weil das werdet ihr eh nicht haben. Und das habe ich ganz oft auch mit Leuten aus anderen Branchen. Wir hatten es jetzt auch mit unserer lieben Freundin Malina, die sich auch selbstständig gemacht hat im so Bereich, ich sag jetzt mal, Medien. Zeugnisse, Mediendesign, mit der Kundenakquise nicht warten, bis alles steht, nicht warten, bis die Webseite perfekt ist, nicht warten, bis die Visitenkarten gedruckt sind, nicht warten, bis man schon mal so ein Kundenportfolio so geil aufgebaut hat, dass man damit hausieren gehen kann, sondern wenn sich die Gelegenheit bietet, zack, versuchen schon mal was mitzunehmen.
Ja, das habe ich nie gemacht, das habe ich nie verstanden.
Ja, und das
hätte ich mal gemacht.
Ja, das wirkt aber, weil das ist halt bei mir das Ding, die allerersten Sachen, die Sachen, die meine Mutti rausgeschickt hat, die ersten Sachen, die ich bei irgendwelchen kleinen verhältnismäßig kleinen Wettbewerben auch mal eingereicht habe, das war halt wirklich vielleicht auch Krütze. Vielleicht hat man irgendwo mal schon einen geilen Dialog gehabt oder so, aber gezeichnet war es definitiv nicht gut genug.
Gut, aber man kann halt auch die Sorge haben, dann eher einen Negativ-Eindruck zu machen. Ich denke, das schreckt dann auch wieder viele ab. Ja.
Aber da habe ich dann zumindest gezeigt, guck mal, das ist meine Entwicklung. Und
ja,
da
du warst ja auch sehr jung dann, das ist ja dann auch nochmal...
Genau, also für damalige Verhältnisse jung, heutzutage sind Leute in dem Alter, in dem ich damals war, extrem viel besser. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber damals, da hatten wir noch andere Regeln, das funktionierte ja alles noch völlig anders. Aber... Das ist auch extrem viel wert, wenn du dann, und so war es bei mir, 2002 kommst, und hast einen Comic ohne Vorzeichnung und ein Jokaps guckt sich das an. Das erste, was er sagt, oh, du machst wohl keine Vorzeichnung, oder? Ich so, ja, warum? Na, sieht man. Dann kommst du aber ein Jahr später und sagst, hey, Jokaps, ich habe das mit den Vorzeichen gemacht. Und er so, ah ja, sieht man. Ja, das ist der Unterschied, wo dann Jokaps auch sieht, ey, guck mal, ein Jahr Unterschied und fühlt sich an wie 5 Jahre. Und das habe ich ganz oft auch bei Leuten, dass ich so junge Leute, die jetzt in der Szene ranwachsen, auch auf Instagram verfolge und die dann auf einmal so einen krassen Entwicklungssprung machen. Wo ich denke, was ist denn passiert? Also zum Beispiel auch der Kevin, der Harukami Art, den wir auch schon beim Workshop hatten, verfolge ich schon ewig und irgendwann war dann mal wie so ein Quantensprung, wo das auf einmal so mega viel besser war. Und da habe ich halt viele solche Leute im Netz, denen ich da folge. Ich brauche jetzt nicht all die Namen aufzählen, aber wir haben in Deutschland extrem, also ich sage so rein von den zeichnischen Skills her, extrem gute Leute. Aber das ist halt nur der eine Teil. Ich will halt natürlich auch noch wissen, was haben die so inhaltlich noch drauf? Und was haben die für Ideen? Wie gut sind die im Konzepten? Und das ist halt dann genau der Punkt, wo du auch wieder auf den Messen direkt mit den Leuten reden musst. Wo ich ja auch als jemand, der einen Verlag sozusagen hat, immer mal wieder in solche Situationen komme, wo ich mir eine Mappe angucken muss, in Anführungsstrichen, und ich dann auch diese Fragen stellen muss, die mir halt dann sagen, wie gut haben die sich überhaupt vorbereitet? Was haben die für eine Vorstellung an den Markt? Was haben die für eine Vorstellung, wie das funktioniert? Und wenn ich dann halt merke, ist jemand mit gesunden Vorstellungen, habe ich da viel mehr Bock, mit der Person dann auch ein Projekt aufzuziehen, als wenn da jemand kommt mit seinem deutschen One Piece und ich denke, oh Gottes Willen.
Ja, solche Anfragen kriegt man auch über Instagram. Das war einige. Mhm. Ich habe hier die mega geile Geschichte und dann so kurzer Plot und es ist immer das Gleiche und dann magst du das zeichnen. Lieber nicht.
Ja, deswegen habe ich das ausgestellt. Das ist ganz schlimm. Das ist auch so frech, weil ich denke mir dann, das ist jetzt natürlich nochmal ein bisschen weiter gefasstes Thema, aber ich denke mir dann, erstens, ihr müsst euch, also es ist schon sehr anmaßend, wenn man Leuten so eine Story aufschwatzen will, ohne vielleicht sich vorher mal ein Bild davon zu machen, was die Leute bisher schon für Stories gemacht haben. Weil ich bekomme oft Anfragen von Leuten, wo ich genau weiß, die kennen nur meine Instagram-Galerie, haben aber noch nie einen Comic von mir gelesen. Die haben sich da auch nicht wirklich informiert, aber die denken dann, jo, du machst doch mal so Instagram-Bilder, es wäre jetzt mal Zeit, auch mal einen Comic zu machen, oder? Hier, ich habe einen Plot für dich. Das finde ich mega frech. Wenn aber jemand dann schon meine Comics kennt und mir dann noch was Minderwertiges vor den Latz knallt, dann finde ich das richtig, richtig dreist. Eigentlich, ey, das ist nicht dein Ernst, dass ich das jetzt umsetzen soll. Also auch ein bisschen Realität, ne? Aber ich denke halt, das ist ja, wie man es nimmt. Eine Story schreiben ist einfach. Also braucht mir niemand was anderes erzählen. Klar kommt dann wieder jetzt Leute und sagen, das kann auch schwer sein. Aber es ist nie so anstrengend und schwer, wie das Ding zu zeichnen. Das ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, wie lange George Martin in so einem Game of Thrones Buch sitzt. Es ist nicht so schwer. Zeichnen musst du so ein Buch ein Jahr lang. Schreiben kannst du das theoretisch an einem Wochenende. Ich kenne das. Ich habe auch schon geschrieben. Also, so what? Und das muss man halt immer bedenken. Leute, wenn ihr halt nur Autor seid, weil das muss man jetzt auch mal mit abdecken. Es gibt ja auch Mangaka, die nur Autor sind, da werden wir in der nächsten Folge nochmal ausführlicher drüber reden. Wenn ihr Leute anschreibt, ob die Bock haben, eure Sachen umzusetzen, seid euch da sehr, sehr gewiss, dass das was taugt. Weil das ist mega unsympathisch, sonst so Leuten so halbgare Harry Potter Abklatsche vor den Latz zu knallen. Oder die 12:30. Komische Werwolf-Geschichte. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwelche abstrusen Werwolf-Skripte vorgelegt bekommen habe. Ich weiß nicht, warum ich immer Werwolf-Geschichten kriege. Leckt mich am Arsch mit eurem Werwolf-Scheiß. Das ist alles uninspiriert. Die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, zurecht. Schickt mir doch keine Werwolf-Scheiße mehr. Warum denn? Warum habe ich denn irgendwie anscheinend auf meiner Stirn stehen? Fragt mich mal wegen eurer Werwolf-Scheiße.
Was ich oft lese, ist, der Protagonist kriegt eine Kraft, die sich darauf begründet, dass sein Großvater irgendeine Superpower hatte, die er dann irgendwo versteckt hatte. Und dann macht er irgendwas und folgt den Spuren seines Großvaters. Sowas habe ich irgendwie schon mehrfach gehabt.
Cool.
Und das hat dann halt irgend so einen geckigen Namen und dann reicht es schon aus.
Ich fände es witzig, wenn es dann halt wenigstens irgendwie so ein SS-Sturmführer wäre, der Großvater. Und das ist dann so der innere Konflikt. Und es ist aber auch so eine Art Dragonball-Geschichte.
Das ist, war einfach nur so ein Kämpfer und der hat dann irgend so einen Stein versteckt oder sowas.
Ja, und das will halt niemand mehr haben. Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen Nazi-Gag, aber genau darum geht's. Ihr müsst inhaltlich die Leute herausfordern. Und ich glaube, das ist halt auch was Hugi und ich immer gut hingekriegt haben mit unseren Bewerbungssachen. Ich habe auch viele relativ seichte, schonen Standardkonzepte eingereicht. Ne? Also nicht jedes Ding jetzt irgendwie mega krasser satirischer Anspruch oder so. Aber ich habe schon auch immer versucht, auf der inhaltlichen Ebene dieses Credo umzusetzen. Ein Satz muss es sein. Du musst die Geschichte in einem Satz zusammenfassen können und der Satz muss der Killer sein. Ja, also merkt euch auch das für eure Bewerbung. Fangt dann nicht an, wenn die Leute sagen, um was geht's. Naja, also da muss ich erstmal anfangen mit der Welt. Also die Welt ist wie eine Mischung aus Dragon Ball und Monster Hunter und auch Fluch der Karibik. Obwohl, ich muss dazu noch was ergänzen. Ja, wenn ihr so anfangt, sind alle weg. Die Redakteure sind ja schon geistig, sind die schon auf Teneriffa. Das interessiert die einen Scheiß. Wenn ihr aber kommt mit, bleiben wir doch bei dem Beispiel, ja, so eine Art Dragon Ball, aber mit so Nazis, mit so einem Nazi-Opa. Dann denkt der Redakteur, hey, Moment, hast du irgendwie Lack gesoffen? Hast du mir mehr davon? Weil dann denkt die, ist der Typ irgendwie zurückgeblieben oder hat er vielleicht wirklich eine geniale satirische Idee, wo man vielleicht was doch mit anfangen kann. Naja, und dann kommt halt so ein Hugi, ja, und hat dann entsprechende solche Ideen. Also, so ging es ja auch mir dann als Redakteur vom Hugi. Und dann sage ich, ja, okay, der Typ hat Lack gesoffen, aber der hat doch eine Idee. Das ist schon mal was wert. Auch dieses zeitreisende Time-Travolution-Ding vom Hugi, das war ja damals so eine Bewerbung, wo ich dann direkt mal konfrontiert werde mit, na, das ist halt so ein Schonplot, aber da kommt auch Jesus vor und muss da irgendwie so im Kolosseum kämpfen. Ich, ah, es ist schwierig. Aber das gucke ich mir schon mal an.
Ich immer noch mal irgendwann zeichnen.
Ja. Ja, auf alle Fälle, wenn die Zeit dafür reif ist.
Ja. Wollen wir noch darauf eingehen, wie man Mangaka wird, ohne sich beim Verlag zu bewerben? Alternativwege? Oder wollen wir uns
so jetzt da und so weiter. Ja.
Oder wollen wir in dem Bereich jetzt bleiben für die Folge?
Ja, ich sag nur noch, bevor wir das Thema dann zumachen, bei mir ist es halt so, ich habe mich halt, wie gesagt, viele Jahre lang immer beworben und ich zähle auch alle Wettbewerbe, an denen ich teilgenommen habe, wie eine Bewerbung, weil es de facto auch so gedacht war von den Verlagen. Also gerade das, was du genannt hast, Katrin. Also, ja, Konichi, dieser Wettbewerb halt, der war ja im Prinzip der Egmont Talentsuche-Wettbewerb. Habe ich auch nie gewonnen. Völlig zu Unrecht. Manga-Talente, das war vor allem Carlsen. Ne? Es gab bei Comic Stars dieses Ding, das hat auch sogar Hannes Radke gewonnen, oder? Das Comic Stars Ding. Das war damals riesengroß. Hugi wird sich vielleicht noch erinnern.
Boah.
Das war so ein richtig krasser Wettbewerb. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Es gab das Manga Art, was von irgendeiner Kölner Buchhandlung war, wo die Nana mal gewonnen hat, wo sie dann sogar bei Stefan Raab war. Also das war halt alles mega krass. Und das fehlt ja auch. Ja? Und Thema, ohne sich direkt beim Verlag zu bewerben, diese großen Wettbewerbe mitnehmen, das fällt jetzt schon mal weg. Die Wettbewerbe gibt es einfach nicht mehr. Wir können dann noch mal ganz kurz noch mal das Thema anreißen, wenn man sich bei diesen Webtoon-Wettbewerben oder bei den Shonen Jump-Wettbewerben, Silent Manga, Audition und so weiter, ja, könnt ihr ja versuchen, aber viel Glück. Und in Deutschland ansonsten war es bei mir so wie ich dann so halbwegs irgendwie Fuß gefasst hatte, mit meinen vielen Bewerbungen und Wettbewerben, die ich halt mitgenommen hatte, da hatte sich das dann irgendwann erübrigt. Ich musste mich dann nicht mehr bewerben, aber du reichst Pitches ein. Und das ein entscheidender Punkt, wir reden dann vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zum Thema, ich sag mal Verträge, das ist ja vielleicht auch für manche interessant. Aber du hast ganz oft in den Verträgen drin, und ich weiß nicht, Hugi, ob es bei Ultraverse auch so ist, Beziehungsweise doch, ich glaube, ich weiß schon, ich habe auch Ultraverse-Verträge, aber es ist jetzt scheißegal. Aber du hast ganz oft so eine Klausel drin, für 5 Jahre oder so hast du das Recht, dem Verlag alle möglichen Pitches einzureichen, also irgendwelche Projekte vorzustellen, und der Verlag muss dir dazu Auskunft geben. Der muss das klar ablehnen oder annehmen, und der Verlag hat auch sozusagen, also bei Tokyo Pop war das immer krass ausformuliert, der Verlag hat sowas wie ein Vorkaufsrecht. Das heißt, wenn ich jetzt bei, konkretes Beispiel, ich habe bei Tokyo Pop Strubel Peter die Rückkehr gemacht, 2008, und habe parallel 78 Tage auf der Straße des Hasses gemacht. Da war es vertraglich so geregelt, dass ich 78 Tage erstmal bei Tokyo Pop einreichen muss, damit die das mal angucken können, damit die entscheiden können, wollen wir das vielleicht haben. Die haben gesagt, nein, wollen wir jetzt erstmal nicht. Und dann war das frei, dann konnte ich damit machen, was ich will, dann habe ich es bei Definium Prince rausgebracht. Und auf der anderen Seite habe ich dann halt auch manchmal so ein bisschen Schach gespielt. Ja, da hatte ich dann manchmal auch 3, 4 Verlage gleichzeitig. Und offiziell hat ja dann, je nachdem wie die Verträge sind, kann das sein, dass mehrere Verlage dieses Vorkaufsrecht haben. Ja, da musst du dann halt kreativ werden. Musst du halt gucken, wie du dich da durchmogelst. Aber das macht schon mal vieles einfacher. Und dann kommt die nächste Stufe, wenn du irgendwann mal gar nichts mehr pitchst, wenn du gar nicht mehr den Verlagen irgendwas vorstellst. Und in der Phase bin ich jetzt schon seit einigen Jahren, wo ich im Prinzip in dem positiven Sinne zugeschissen werde mit Projektanfragen, wo ich fast jeden Tag von irgendeinem Verlag eine Anfrage bekomme. Oder halt auch so Agenturen, die mal ein Projekt, ein größeres Projekt machen wollen. Und das meiste kannst du halt nicht wirklich brauchen, aber ich sage jetzt, ich sortiere halt viel danach aus, was es für ein Verlag ist. Das ist halt so ein Privileg, aber das geht nicht nur mir so. Ja, ich glaube, wenn du so einen gewissen Standard erreicht hast, dann glauben die Verlage einfach, dass du ja schon Ahnung hast, und dann kommen die auf dich zu. Dann musst du nicht mehr ständig Bewerbung schreiben und auf einem Buchmesse rennen und dich bei Mappensichtung anstellen. Das ist so wie so ein ferner Traum, das nochmal zu machen. Ich würde es gerne nochmal machen, ich würde gerne nochmal ein Projekt so pitchen. Aber man kommt da gar
nicht. Lässt du dich mal schminken und ein bisschen umstylen und guckst, dass du nicht
erkannt. Naja, das Problem ist, prinzipiell, ich könnte ja mal wieder was pitchen. Also, ich hätte ja Bock, aber ich habe die Zeit halt nicht mehr, weil ich halt diese ganzen Projekte, die Verlage mir sozusagen schenken, so sagen, hey, hier, das ist jetzt nicht mal mehr ein Bewerbungsverfahren, sondern du kriegst das einfach. Du kannst jetzt sofort zusagen und du kriegst diese dreibändige Reihe.
Ja, ich meine ja nur so just for fun für das Feedback, als mal an eine andere Person hingehen und dann mal gucken,
was Bewerbungen machen, nur diese Bewerbungen machen, das dauert schon zu lange. Das ist halt das Ding. Früher habe ich halt, ja, wie gesagt, im Jahr mindestens 3-mal Mappensichtungen und auch so über Brief noch Sachen eingereicht und 3, 4 große Wettbewerbe mitgenommen. Das habe ich alles untergebracht, habe ständig meine Kurzgeschichten gemacht. Und jetzt sitze ich halt seit 3 Jahren, glaube ich, an einer Idee für eine Kurzgeschichte, wo ich weiß, die könnte ich in etwa 40 Seiten abschließen. Das hätte ich früher mal so in 2 Wochen gemacht. Und seit 3 Jahren sitze ich vor dieser Idee und ich weiß genau, es ist auch eine geile Idee, es ist eine geile Kurzgeschichte, aber ich schaffe das zeitlich nicht, weil ich halt rund um die Uhr halt damit beschäftigt bin, diese Verlagssachen alle abzuarbeiten. Und ich habe da wirklich 0 Puffer. Das ist so krass. Ja, das ist halt diese... Ja, Mangaka-Alltag. Rund um die Uhr Sachen abarbeiten. Immer ist eine Deadline. Und wenig Schlaf, viele Veröffentlichungen. So ist es halt.
Was mich auch noch interessieren würde, als Zwischenvariante, könnte man erst was im Internet selber groß machen und dann mit einem Projekt, was vielleicht auf Webtoon schon relativ bekannt ist, dann damit direkt zum Verlag gehen?
Ja.
Wie klingt das für dich?
Ja, also ich habe das ja auch schon gemacht mit vor allem Entoman. Das fing auch, also das war dann als Webtoon, Webcomic auch schon sehr groß. Und dann kamen halt mehrere Verlage deswegen auf mich zu. Das war auch so, 3, 4 Verlage haben mich mindestens wegen Entoman damals angefragt.
Und
ja, das war dann für mich auch so diese Erkenntnis, okay, dieses Credo von wegen, das ist schon im Internet, dann ist es halt weg. Dann will es kein Verlag mehr. Das ist jetzt mit einem Schlag auf einmal ungültig. Das war im Jahr 2011, 12. Und das war ein ganz klares Datum. Das war der Tag, an dem ich den Web-Sondermann bekommen habe für Serial Sausage Slaughter, den Enderman-Krimi. Und da bin ich kaum von der Bühne runtergekommen. Da standen da drei Chefredakteure, so wie Bieterstreit. Ey, ich will's. Nee, komm zu uns. Und das waren so...
Ach, schön.
Mega geile Verlage. Ich nenne die jetzt nicht nochmal alle. Ich habe mich halt dann für einen der Verlage entschieden. Und habe dann natürlich auch im Nachhinein oft überlegt, war das damals die richtige Entscheidung? Wo hätte es noch hingehen können mit Enderman, wenn ich mich anders entschieden hätte? Ja, kann passieren, ne?
Ja, und selbst wenn man es dann nicht schafft, seinen Manga bei einem Verlag unterzubringen, nachdem man im Internet halbwegs groß gemacht hat, kann man ihn ja immer noch selbst veröffentlichen. Mhm. Und selbst verkaufen und selbst vertreiben. Und das funktioniert ja heutzutage auch relativ gut. Gar nicht mehr so schwer.
Ja, ist halt wieder das Thema, ne? Will man das? Und das, ich glaube, das besprechen wir ja dann auch nochmal in der anderen Folge ausführlich. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. War das da, wo wir wieder das Thema hatten, dass man halt dem Buch einfach noch so viel Wert beimisst, wenn man...
Ja, aber das meinte ich ja. Man kann es ja auch selber dann drucken. Und
ja,
dann...
Ja, aber sagen wir mal, die Verlagsveröffentlichung. Genau, da hat man dann das Thema... wo ich dann noch mein, oder da werden wir das Thema in der nächsten Folge haben, wo ich dann sage, wie wichtig für mich aber in der Einordnung, was ein Mangaka ist, auch die redaktionelle Filtergeschichte ist. Also das
ist halt ist im Dev sehr wichtig.
Das ist im Dev sehr wichtig.
Ich will doch nur die Option noch genannt
haben. Ja, die Option ist da, das macht doch Sinn. Wir sehen es ja bei vielen Kolleginnen, wie gut die das können. Also das ist halt auch so krass. Ich rede hier von, wie ich vor knapp einem Vierteljahrhundert teilweise indirekt über meine Mutti mich bewerb und teilweise Originalseiten verliere, weil wir keinen Scanner hatten. Und wie man dann irgendwie 30 Kilometer in die nächste Stadt fährt, um dann im Kaufland am Drucker noch zu D-Mark-Zeiten, wie man da halt so auf billigem, vergilbtem Papier sich ein paar schlechte Kopien zieht, damit man die halt im Verlag einreichen kann. Und heutzutage bringt die Leute halt einfach mal mega geile, schicke Self-Publishing-Bücher raus, weil es halt einfach mal Online-Druckereien bis zum Erbrechen gibt und du kannst das so detailliert genau alles kalkulieren. Ich habe erst heute Vormittag, habe ich wieder was in Druck rausgegeben, wo ich dann immer so schon total hippelig bin. Ah, in ein paar Tagen kommt wieder das raus. Wenn es das damals schon gegeben hätte, das ist so eine wahnsinnige Idee. Ich habe einmal, das müsste 2002 gewesen sein, ich würde mal sagen, das war mein erstes richtiges Manga-Buch, was ich beendet habe. Also nicht die Serie, aber wo ich mal so ein 200-Seiten-Buch schon mal fertiggestellt hatte. Da habe ich mir mal diesen Spaß erlaubt und habe mir davon eine Kopie erstellen lassen. Bin dann halt wirklich richtig in eine Druckerei und habe gesagt, hier, ich will davon ein Buch. Und das war so teuer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war so teuer. Das hat, glaube ich, dreistellig D-Mark gekostet.
Oh mein Gott.
Das eine Buch davon zu haben. Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert. Ich glaube, ehrlich gesagt, das habe ich dann auch mal so im Verlag geschickt und nicht zurückbekommen. Weil dann ich dachte, ja, das ist immer noch besser, als die Originale zu schicken und nicht zurückzubekommen. Ja, ja. Das sah auch nicht gut aus. Ne? Also das war so halbwegs gebunden. Ich weiß gar nicht mehr wie. Aber das war jetzt nicht so, wie man sich das heutzutage vorstellt, so ein geiles Paperback-Buch. Ich habe gerade eins so vor mir und denke, wie geil sich das auch anfühlt, so ein richtiges Buch. Ich weiß auch noch, was das für ein Quantensprung war, als wir dann 2010 etwa bei Definium Prints angefangen haben, Bücher zu drucken. Wir waren einer der ersten Verlage so in diesem Self-Publishing-Bereich, der sowas gemacht hat in der Manga-Szene. Und das war für mich so, wow, das geht, krass, ich habe das richtig in Händen. Das ist unser erstes Buch, das ist ja krass. Das heißt, wir können jetzt jeden Rotz zu einem Buch machen. Und da kam dann Hugi.
Ach ja. Aber was ich jetzt gemerkt habe, nachdem ich wieder traditionell zeichne, was überhaupt nicht besser geworden ist über die Jahre, sind Scanner. Boah, immer noch absoluter Rotz.
Da soll die mal AI einbauen.
Ja, da mal bitte mal ran an die Scanner. Heieiei. Da nochmal drüber.
Ja. Ich glaube, wenn man 1000 Euro bezahlt, dann könnte das schon klappen.
Mag ich aber nicht. Doch mal nur so Seiten so reinscannen in den Computer.
Mittlerweile denke ich mir schon manchmal so, wenn ich wüsste, wenn mir jetzt irgendjemand das zeigen würde, wie geil das Scan, vielleicht müssen wir ja wirklich mal in Saturn oder Mediamarkt gehen und da mal so ein paar Erbessen mit Buntstift, so ein bisschen angeknickte A4-Seiten mit Buntstift koloriert, dann nochmal eine Seite mit 5, 6 verschiedenen Kolorationssachen. Einfach mal sagen, hey, hier MitarbeiterIn, zeig mir mal, was ist so dein Geisterscanner deiner Meinung nach? Scan mal ein, ich will mal sehen. Ohne, dass ihr nochmal irgendwie was tunet oder so. Und wenn die dann sagen, hier, guck, und ich sage, hey, das sieht ja aus wie das Original. Und die sagen, 1000 Euro würde ich nehmen. Ganz ehrlich, bin ich mittlerweile so abgewichst, was das
ist. Ja, an, doch, das doch.
Weiß, ja, das ich recht.
Muss ist dann halt Profi. Einfach,
ja, das ist. Das ist
aber selbst nicht wenn nicht, ey, das spart man sich so viel Zeit und Nerven und boah.
Weil ganz ehrlich, ich komme mir auch oft so dumm vor. Ich habe vor 15 Jahren oder so, das muss so etwa die Zeit gewesen sein, ich bin jetzt seit 16 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und als wir zusammengekommen sind, da hatte ich auch gerade so eine Phase mit Delfinium Prince ging gerade los und ich musste halt immer ganz viele Comic-Projekte gleichzeitig machen. Das Erste, was ich gemacht habe mit der, nicht etwa irgendwie bumsen oder küssen oder essen gehen, sondern ich habe gesagt, hey, hier, scan doch mal Seiten für mich ein. Das musst du doch können. Du studierst doch dasselbe wie ich. Und die hat mir jahrelang geholfen bei Radieren, Vorzeichnung wegradieren, scannen, Scans bearbeiten und digital lettern. Ja, also dann hier meine mit Bleistift schon reingeletterten Texte dann halt nochmal richtig abtippen. Jahrelang, ganz viele Bücher, die ich rausgebracht habe, da habe ich ganz wenig gemacht in der Post-Production, bis auf dann halt Rastern.
Luxus.
Und selbst beim Rastern hat die dann jahrelang ganz viel geholfen. Und irgendwann hat die gesagt, ich muss auch mal meinen eigenen Scheiß machen. Und jetzt mache ich wieder so diese, ich sage jetzt mal nicht bös gemeint, aber so diese Assistenz oder muss wirklich so ein bisschen sagen, diese Sklavenarbeit, zu der ich die verdonnert habe, die mache ich jetzt seit einigen Jahren wieder größtenteils selber. Das ist unfassbar, wie anstrengend, nervig, langsam das alles vorangeht. Ich brauche mehrere Tage netto nur für Scannen von so einem Buch. Nur scannen und Scans bearbeiten, das ist Wahnsinn. Das sollte kein professioneller Zeichner machen müssen. Ein Eiichiro Oda macht das bestimmt nicht selber.
Dann mach's halt digital. Nein, bleib bei der.
Nee. Mein Workflow, der ist nicht zu 100%ig geil, aber der ist halt wie er ist. Der muss so sein.
Jetzt geht der Charme.
Ja.
Verloren.
Das ist ja, ich gehe ja so alte 78-Tage-Sachen durch. Das ist so inhaltlich ganz schwierig für die heutige Zeit, das nochmal rauszubringen. Ganz schwierig. Ich habe auch manchmal jetzt nochmal so redaktionell Anmerkung. Reu sagt ja ein schlechtes Wort, das man heute nicht mehr sagt. Aber Reu ist ja auch böse.
Oh.
Ich weiß aber nicht, was das für Wörter so teilweise sind. Ich denke schon bei mir, also wenn das in die falschen Hände gerät, dieser erste 78-Tage-Band, weiß nicht, ob das noch lange als Satire alles so durchgeht.
Die wird für Lecky gecancelt.
Ja, echt, also ganz ehrlich, ich denke mir ganz oft hier, boah, es hat schon Potenzial gecancelt zu werden. Aber es ist halt auch immer noch sehr gut. Ich ärgere mich halt teilweise wirklich, wie viel Spaß ich da auch habe mit diesem alten Rotz, den ich 2008 gezeichnet habe. Also die ursprüngliche Version.
Das ist ein Zeichen für die Qualität.
Ja, es ist wahrscheinlich jetzt so die 10. Version, die 10. Überarbeitung von den ersten Kapiteln. Ist auch so dumm, das ist halt der erste Band mit den ersten 5 Kapiteln, der sieht dann so mega geil aus. Und dann kaufen die Band 2, den ich kaum überarbeitet habe, und denken, oh, hatte der da einen Schlaganfall zwischendurch? Was ist denn los? Warum sieht das jetzt wieder so scheiße aus?
Tja,
Das ist mein Attack on Titan. Das Attack on Titan ist ja auch infamously mindestens zweimal komplett überarbeitet worden von dem Zeichner.
Besser ist es.
Ja. Und mittlerweile kann man es sich auch ganz gut angucken.
Ich mag's.
Aber guck dir auch wirklich mal die ganz alte Ursprungsfassung an, die ich auch noch kenne. Das ist schon krass, der Unterschied auch.
Das ist schon schlimm.
Passt zum Thema. Der Typ hatte halt eine geile Idee. Die Verlage haben den machen lassen. Erfolgreichster Manga für ein paar Jahre lang. Scheiß drauf, dass das scheiße gezeichnet war. War eine gute Idee. Und dann mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist irgendwie so der Standard, dass Sachen nicht mehr gut gezeichnet sind.
Ja. Muss man leider sagen, kommt öfter vor.
Mhm.
Aber bei Attack on Titan hat es das auch irgendwie dann noch beflügelt. Es wurde ja dann durch das Schlechte besser, weil dadurch die Titans, die ja so realistisch gezeichnet wurden, automatisch gruselig wurden. Weil wenn man halt ein realistisches Gesicht zeichnet, vielleicht wollte er es ja gar nicht so schlimm machen am Anfang. Und man macht dann da zu viel Shading und Zeug, und das wird ja automatisch ganz grauselig, und das hat dann da dem Projekt geholfen.
Mhm.
Wie genial. Glücksgriff.
Genau, und deswegen waren die frühen 78-Tage-Kapitel auch so schlecht gezeichnet, weil ich dachte, wenn dann irgendwann mal Titans vorkommen, ist so ein krasser Kontrast.
Genau, der Grusel des Realismus.
Vorgekommen. Ja. Na, wobei, es kommen schon Titans irgendwie.
Kommen auch Titans vor.
Ja. Eigentlich schon. Ja, Hugi, willst du noch was ganz kurz zum Thema, wann ist man dann Mangaka? Das erzählen wir ja dann das nächste Mal noch ausführlicher.
Genau.
Aber dann hat man so einen Vertrag. Was sind so ein paar Sachen, auf die man achten soll, wenn es denn unsere Zuhörer so weit bringt?
Lasst euch nicht über den Tisch ziehen.
Ganz genau. Was ist dir wichtig bei einem Vertrag, außer viel, viel Geld?
Mhm. Nur das.
Ich sag mal noch eine Sache. Sagt nicht sofort zu allem Ja, mache ich meistens, sondern ich weiß, man hat also das Gefühl, endlich habe ich das geschafft. Ich halte jetzt nur noch meine Klappe. So habe ich das viele Jahre lang gemacht. Entsprechend war dann aber auch für mich so der Outcome. Es lohnt sich nicht. Man kann ein bisschen spekulieren, ne? Man kann vielleicht mal probieren, noch ein bisschen mehr Kohle rauszuholen. Was ich aber noch wichtiger finde, achtet ein bisschen auf die Nutzungsrechte. Wenn ihr dann lang genug dabei seid, dann habt ihr da auch ein besseres Gefühl dafür. Aber wenn in dem Vertrag drin steht, für alle Ewigkeit, alle Rechte weg, für immer, egal was wir mit dem Buch machen als Verlag, dann ist es nicht gut. Ich habe viele dieser Verträge so unterzeichnet, teilweise bei Verlagen, die nicht mal mehr existieren. Das ist aber rechtlich dann auch egal, weil ich meine Werke nicht mehr nutzen kann. Das heißt, ich habe einige Werke, die liegen bei mir rum, da denke ich mir, ach, es wäre schön, das nochmal neu aufzulegen, nochmal rauszubringen. Darf ich nicht. Ist an Verlage gekoppelt.
Aber ist es den Verlagen, die nicht mehr existieren, dann nicht egal?
Das hat nichts damit zu tun, ob es egal ist. Es hat eher was damit zu tun, ob es legal ist. Und ganz oft sind dann solche Lizenzsachen irgendwo nochmal im Topf von einem größeren Verlag, der das vielleicht mal alles aufgekauft hat, die Konkursware. Okay. Und das sollte man nicht überstrapazieren, sein Glück. Es gibt aber Mittel und Wege, sich das zu erhalten. Und bei mir ist es auch so, ich habe relativ oft auch schon Erfolg damit gehabt, dann einfach ein bisschen zu diskutieren, nochmal mit einem Verlag zu reden. Können wir es nicht so machen, dass wir wenigstens sagen, 5 Jahre lang, das ist auch oft ein Standard, viele Verlage haben das schon als Standard mit so drin, wenn wir 5 Jahre, sagen wir, wenn es 5 Jahre lang nicht genutzt wird, das der Inhalt, den du dem Verlag zur Verfügung stellst, dann geht er einfach wieder stillschweigend zu dir über und dann kannst du da wieder mitmachen, was du willst. Das ist nämlich genau das, was ich gerade mit 78 Tage mache. 78 Tage Band 1, beziehungsweise die 3 Taschenbücher, die es schon gibt, ja, bei Tokyo Pop nochmal erschienen, nachdem die vorher schon bei Definium Prints waren. Da habe ich im Wesentlichen 2 Deals nochmal mit Tokyo Pop ausgehandelt. Das war auch überhaupt kein Thema. Tokyo Pop sich sehr solidarisch dann noch gezeigt. Eine Deal war, ich darf weiterhin die neuen Kapitel erst veröffentlichen bei Definium Prince, was auch wichtig war, weil die Definium Prince auch finanziell mit über Wasser gehalten haben. Und der andere Punkt war, nach halt 5 Jahren der Nichtnutzung kann ich das halt wieder rausbringen. Und 78 da auf der Straße saß, es war halt noch, also der erste Band, der war dann im zweiten Jahr, glaube ich, etwa ausverkauft. Tokyopop hat nicht nachgedruckt. War schade, habe ich mich auch immer sehr drüber geärgert, weil ich dann halt immer Band 2 und 3 rumliegen hatte und gerne auch Band 4 schon gezeichnet, aber man dachte, naja, ohne Band 1 ist schwierig. Aber ich musste halt die Füße stillhalten, warten, bis diese 5 Jahre rum sind. Dann habe ich so nach und nach angefangen, diese neue Flagge mal anzufangen und nochmal.
Könnte man sich dann seine Rechte nicht zurückholen, wenn man merkt, man hat einen Fehler gemacht und da passiert nichts mehr mit?
Ja, man kann das vielleicht dann wieder zurückkaufen, aber dir gehört das ja de facto dann auch erstmal. Ja. Also,
ja, zurückkaufen muss man.
Ja, ich habe sowas auch schon seit vielen Jahren vor mit einem anderen Projekt, ich will es jetzt aber nicht nennen. Da habe ich wirklich schon mal überlegt, was es mir wert wäre und habe dann so gedacht, na, ich würde schon eine niedrige fünfstellige Summe, glaube ich, zahlen, damit ich da wieder die Nutzungsrechte für meinen eigenen Comic habe, den ich damals viel zu billig hergegeben habe. Ja, habe ich einige solche Sachen. Also ist auch für mich traurig, weil das Thema Werksausgabe, also mal so eine Reihe, wo alle Comics, die man gemacht hat, ob abgeschlossen oder nicht, das alles mal zusammenhängt mit gleichem Design, was die Bücher anbelangt, am Stück, das ist bei mir nicht mehr möglich. Da habe ich zu viele solche Lücken, wo hier und da mal ein Comic halt in so einen Verlag gebunden ist und so weiter. Ah, ärgerlich, aber naja, interessiert eh niemanden. Ne? Es ist, will ja niemand haben, aber ich hätte es gern.
Okay, eine Frage habe ich noch. Mhm. Wie lange ist man zu jung und ab wann ist man zu alt, um noch was rauszuhauen? Was
32 ist gut. Perfekter Alter, um Profi-Mangaka zu werden. Uki,
ja.
Stell dir mal vor, du hättest so mit 16 statt der Ausbildung Profi-Mangaka werden können.
Ja.
Hättest du das dann sofort gemacht oder hättest du schon auch gedacht, na, okay.
Hätte ich,
ich auch.
Aber ist man mit 16, kann man da schon reif genug sein?
Nö.
Erfahrungsmäßig, geil zu delivern?
Ja, ich glaube, wenn
ich weiß, ich weiß ja, was ich mit 16 gemacht habe. Das waren ja die DIN A5 Bleistiftvorzeichnungen. Aber ich glaube, ich hätte mich dahin trimmen lassen. So Whiplash-mäßig von so einem japanischen Profi-Redakteur. Der hätte mich fertig gemacht, kaputt gemacht. Gebrochen, aber dann so in einem Jahr, in 2 Jahren, 3 Jahren, hier vielleicht 5 Jahren, hätte mich geil, richtig geil gemacht.
Das ist so.
Hätten wir jetzt das deutsche One Piece, aber zweimal, weil Dave das dann auch gemacht hätte.
Ja, hätten uns noch gewundert, weil das heißt doch One Piece. One Piece, Dave's One Piece. Das ist hier wie bei Taylor Swift, da steht dann immer so dahinter noch in Klammern, Hookies Version, Dave's Version. Das wäre beides zu geil gewesen. Ey, das ist ja genau das, was Suki gerade angesprochen hat. Wenn wir halt so ein System hätten wie in Japan, dass das halt quasi wie ein Ausbildungsberuf ist, Mangaka, oder halt so ein angesehener Beruf mit professionellen Strukturen im Hintergrund, wo du dann halt auch so ein Assistentennetzwerk hast mit Chefassistenten und Lektoren und was weiß ich was und halt Leuten vom Marketing. Und dass das alles direkt von Anfang an so bedient wird, dass du gar nicht anders kannst, als dich da schnell zu professionalisieren. Wenn wir sowas gehabt hätten, überhaupt kein Thema, dann kannst du sagen, ob ich jetzt mit 16 Friseur- oder Polizistenausbildung mache oder Mangaka-Ausbildung, ist ja egal. Aber da man das ja nicht hatte und bis heute noch nicht hat, glaube ich, wäre es keine gute Idee, mit 16 schon Profi zu werden. Weiß auch gar nicht, ob das vorgekommen ist in all den Jahren mal. Gibt halt ein paar, die sehr jung angefangen haben. Müsste man halt auch mal fragen, wie die das so finden. Aber man weiß es ja nicht. Niemand weiß, wie es anders gewesen wäre. Ich habe ja auch schon häufig erzählt, ich habe mir immer vorgestellt, mit 16 werde ich dann Profi-Mangaka, dann kann ich noch schnell das Abitur sausen lassen, brauche ich ja dann nicht mehr. Und dann habe ich immer so von ja, ich sag mal, so Zwischenziel zu Zwischenziel gedacht und habe gedacht, naja, mache ich halt jetzt noch das Abitur fertig. Aber dann, in der Zwischenzeit, da, bis dahin, mache ich das klar und dann direkt Profimangaka. Hat nicht geklappt, muss ich halt noch Zivildienst machen. Aber währenddessen bereite ich das vor und direkt nach dem Zivildienst, zack, Profimangaka. Da kann ich mir das mit dem Studium sparen. Nicht geklappt, Bachelorstudium. Hat immer noch nicht geklappt so richtig während des Bachelorstudiums, obwohl ich da ja dann schon meine Sachen hatte, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich verdiene aber nicht genug. Dann machen wir halt noch ein Masterstudium. Ich hätte sogar noch fast einen Doktor gemacht. Aber ja, dann ging es ja dann doch mal während des Masterstudiums in so eine Richtung, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich davon leben. Wenn man das so nennen mag, leben. Ja. Das ist halt das Ding. Das ist bis heute noch so nur die erste Frage. Kannst du das für ein Leben? Ja, ich kann mir halt nicht so viele schöne Sachen kaufen, wie zum Beispiel ein Studierter, nicht Studierter, aber sagen wir mal, auch von mir als ein Umwelttechniker. Also jemand mit einem echten Beruf hat es immer noch geldmäßig besser. Aber was beschwere ich mich? Ich faules Stück Scheiße. Ich bin ja quasi arbeitslos und krieg trotzdem Geld.
Warum klingt deine Stimme so komisch überhaupt? Also echt.
Ah, weil ich halt zu arbeitslos bin. Da lässt die Stimme einfach nach. Ich bin halt faules Stück Scheiße. Subjekt.
Ach,
ja, aber ja, das ist die Stimme, dass die weg ist, ist halt auch so ein Ding, dass man halt dann nicht die Zeit hat, mal eine Krankheit auszukurieren, weil man ja nachts an seinen Projekten sitzt. Da wären wir wieder bei dem Ding. Aber Katrin, ist es für dich schon zu spät, Profi-Mangaka zu werden?
Was denkst du? Weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall habe, ist ganz besondere Lebenserfahrungen, die Zeichner haben, die nur nicht haben, die sonst immer nur zeichnen.
Ja.
Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Vorteil. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht.
Nein, das Komm. Nicht. Aber du bist halt schon so, du hast schon das Leben
ja.
weit gespielt. Du bist ja auch eine Mama. Du hast ja auch halt so Sachen studiert und richtig einen Beruf dann schon ausgeübt. Und das finde ich dann krass. Also ich würde das begrüßen, wenn halt so Leute wie du dann sagen, ich, wie du sie schon angedeutet hast, ich nehme genau das Material und mach daraus jetzt einen Manga. Egal, was du daraus machst, das färbt ja ab auf das Produkt. Und das ist mir, glaube ich, immer lieber als halt jemand, der mit 16 direkt den Durchbruch hat. Man liest
ja, aber durch. Natürlich weiß man dann halt auch, wenn man schon etwas älter ist, wie man halt leben könnte, wenn man normal Geld verdient.
Ja, also im Sinne von, ob man dann das überhaupt noch bereit wäre, dieses schlechtere Mangaka-Leben zu leben.
Aber ich glaube, ich könnte es. Ich bin da, boah, mir ist das egal.
Ja.
Ja, ich würde das durchziehen.
Ja. Also wenn man eh schon viel zeichnet und nicht so spektakuläre Leben gewohnt ist, wie das halt bei mir auch der Fall war, dann ist das auch nicht so das Thema, dass man denkt, oh, ich will aber die vielen schönen Dinge, ach, die kann ich mir ja nicht leisten, wenn ich nur Mangaka bin. Bei mir war das immer überhaupt nicht so.
Man will ja eh zeichnen, also komm.
Ja. Ich war, also habe ich ja auch schon an anderen Stellen erzählt, aber meine Motivation war halt immer die Veröffentlichung. Und andere Leute sagen, nee, ich will halt viel geil in Urlaub und geiles Auto. Und das hat mich ja nie interessiert. Deswegen habe ich mich von so weltlichen Sachen nie dann ablenken lassen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Grundvoraussetzung für alle Kunstberufe.
Ja, damit kann ich leben.
Also, es besteht noch Hoffnung, dass das große Rinnemba-Werk demnächst dann...
Vielleicht.
Okay.
Ich habe jetzt wieder angefangen. Ich sitze ja auch jetzt gerade dran. Wir zeichnen ja auch alle immer, während wir sprechen.
Ja.
Und jetzt, wenn ich mir das so angucke, denke ich,
geil.
Vielleicht sollte ich. Wär schade, das dann jetzt wieder doch nicht zu machen. Vielleicht ziehe ich es jetzt mal
durch. Jetzt Buchmesse oder nicht?
Das ist knapp.
Oder wieder was? Nur 6 Seiten.
Ich höre nur ausreden.
6 Seiten bis 2 Wochen, das schaffst du.
Ja, das ist nicht das Problem.
Ja. Mach mal so. Nicht so das eine Bewerbung nicht. Wie Dave, so eine Kinderbewerbung wie ich.
Ja.
Und dann mal dahin zu den Laden. André, such mal in der Postproduktion die Signiertermine raus und brech die hier rein. Ach, Dandri, bestimmt.
Das mache ich am Ende der Folge.
Also auch für alle Zuhörenden.
Das macht der André.
Und dann, wenn ihr es bald alle geschafft habt, Profi-Mangaka zu werden, dann immer hinschreiben, wegen dem Nerdship-Podcast war das. Die haben mir den Mut gegeben.
Ich will generell...
Ich habe nach der Folge, wie werde ich Mangaka, aufgehört zu hören. Und darum bin ich dann Profi-Mangaka geworden.
Ja.
Ah, schön.
Wenn ihr nicht Profi-Mangaka werden wollt, dann hört ihr auch nächste Folge.
Und dann sagt ihr Hugi jetzt nochmal, wann sein Buch rauskommt, sein Diese und Nataljas.
Leipziger Buchmesse, Natalia Schiller und ich bringen raus bei Altraverse, Hedy Boys Love, Band 1.
Geil, geil, geil.
Und kaufen. Mir kommt nichts Schönes raus, aber ich bringe 78 Tage auf der Straße des Hasses, Band 1, im Re-Release raus, alles komplett überarbeitet. Mhm.
Das kriegst du noch hin.
Ja, doch. Ich habe mir vorgenommen, morgen gebe ich das an die Druckerei. Und dann muss es halt noch rechtzeitig ankommen, aber das schaffen die. Das sind auch meine Freunde. Ja, quasi Stammkunde. Und da machen die manchmal so Zauberei für mich. Da drücken die für einen großen roten Knopf, stoppen alle aktuellen Druckprodukte, Sachen. Der Herr Fülldecki hat wieder 3 neue Elefantenfriedhof-Auflagen. Die müssen sofort fertig werden. Sonst ist der Herr Seifert, Roy Seifert, ist sonst traurig. Und das war so schnell da. Ey, Hugi, ich sag dir, deine 3 neuen Elefantenfriedhof-Auflagen, die es eventuell zur Buchmesse erstmals mit einem Schuber gibt.
Ja.
Krass.
Kam so schnell aus dem Druck. Das war ein neuer Rekord. Wahnsinn. 8 riesige Kisten waren das, total bescheuert.
Sind die wirklich schon da?
Die sind schon lange da. Krass. Die waren, das ist mega schnell.
Ah.
Mega schnell.
Da freue ich mich auch schon drauf. Mein erster Schuber.
Ja, mein erster Schuber war Melanie Schuber.
Dieses Jahr ist ja mein Jahr.
Ja, genieß es.
Ja.
Weißt du schon was wegen Goodies und Special Edition für Teddy Boys Love?
Ach. Ja.
Spicy, bestimmt. Die Leute werden es lieben.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Klar. Die kaufen doch jeden Rot.
Das hört ihr dann in der nächsten Folge, wie ganz schlimm neidisch der Dave jetzt ist.
Oh. Ui.
Das war's von meiner Seite.
Ja, dann, liebe Kinder. Ehrlich? Bis, also vielleicht nächste Woche oder bis zur Leipziger Buchmesse.
Genau.
Ich sage euch auch alles Gute. Ich trinke mir jetzt so einen Tee. Ich hätte gern lieber statt wie werde ich Profi-Mangaka, wie kann ich richtig Schleimer pusten? Ich kann das einfach nicht. Hugi, ich weiß, du hast mir schon mal ein Tutorial so privat gegeben. Ich krieg's nicht geschissen. Der ist ja scheiß Schleim.
Hä? Ich hätte Krieg's ja gesagt, wenn du mehr so singen würdest, aber ich weiß ja, du singst viel.
Ich sing viel, ja.
Und deswegen hast du auch eigentlich so eine gute Stimme dafür zum Abhusten, glaube ich. Oder es ist zu ausgeleiert, dass du zu viel gesungen hast.
Aber gibt es überhaupt eine richtige Anzahl an Singen? So auf den Tag gerechnet. Das
seltsame Problem, dass du irgendwie nicht kotzen kannst oder sowas. Irgendwas habe ich da so im Hinterkopf.
Ja, ich kotze nie.
Irgendwas.
Eine Geschichte in Düsseldorf, aber sonst kotze ich eigentlich nie.
Irgendwas ist da kaputt.
Nicht kotzen, nicht Schleimer pusten. Ich weine ja nicht. Das ist ja auch so ein Ding, wo sich manchmal Leute Gedanken machen. Was ist nur los mit dir? Ob ich ja irgendwie so ein Soziopath bin oder ein Psychopath, der halt keine Gefühle hat. Aber da habe ich immer so das Gefühl, das ist immer so manchmal kurz davor. Bei all den 3 Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die großen 3, weinen, kotzen, Schleimerpusten, die großen 3 Emotionen. Aber es ist wie so eine innere Hemmschwelle bei allen 3 Sachen. Es geht bis zu einem gewissen Punkt und dann sagt dann der Verstand, nein, Schluss, mehr nicht. Das ist,
einfach mal loslassen.
Aber komischerweise galt das nicht für diese Mangaka-Nummer. Da hat der Verstand ausgesetzt und gesagt, ja komm, mach.
Mach dich kaputt. Zeichne weiter, wenn der Arm abgefallen ist. Immer weiter.
Ach, ich sag euch was. Ja, aber es ist trotzdem, ich finde, es ist eine positive Folge, wo wir den Leuten Mut machen und nur schöne Sachen berichtet haben über den Beruf. Und jetzt sollte es doch laufen. Sagt uns Bescheid, wenn es geklappt hat. Wie gesagt, erwähnt das. Und ich, wie gesagt, auch wenn das nichts mit uns zu tun hatte, wenn ihr vielleicht schon Profis seid, schreibt trotzdem hinten in euer Buch besten Dank an Katrin, Hugi und Dave für den Podcast. Also auch hier ihr Zabos und Kim Liersch und Melanie Schuber, Martina Peters, ihr alle, mir egal, wie sie heißen. Schreibt doch hinten immer einen Dank an uns rein. Ich verstehe das gar nicht, warum ihr uns nicht immer dankt. Was ist denn los mit euch? Warum seid ihr so undankbar? Irgendwas haben wir doch bestimmt mal gemacht, was euer Herz berührt hat. Irgendwas, wir sind so lange da, irgendwas muss euch doch berührt haben.
Bestimmt gibt es in irgendwelchen Büchern Danksagungen an den Nerdship-Podcast.
Mir fällt gerade wirklich mindestens eine fällt mir sogar gerade wirklich ein.
Irgendwas gab es mal.
Sternensammler. Ne? Vielen Dank an Sternensammler. Ja. Das war lieb. Danke.
Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort.
Ja. Liebe Zuhörende, bis nächste Woche oder bis übernächste Woche, wenn Leipzig Buchmesse ist. Bis dann.
Ich höre das schon eher in meinem ASMR-Podcast.
Ich freue mich schon so sehr.
Ja. Ich freue mich auf Hugis Signiertermine. Vielleicht stelle ich mich mal an, Hugi.
Ja, das würde mich freuen auch.
Ach, das wird so abgehen, Hugi. Du bist so fame. Ich hasse das. Das ist so geil. Das macht mich irgendwie so...
Ja, das hört ihr dann in der nächsten Folge.
Ich werde in der nächsten Folge, rede ich da viel darüber.
Ja, ja.
Aber bis dahin?
Wenn ich halt dann jemanden coolen aus dem Verlagswesen kennenlerne, Dave, dann stelle ich den oder die dir vor.
Ach ja, bitte.
Dann wirst du sagen, die kenne ich doch schon.
Och, und darf ich bitte zum Altraverse-Sektempfang mitkommen als dein Plus Eins?
Aha. Okay. Dave, du bist immer mein Plus Eins.
Du bist, keine gute Erwiderung von mir. Aber ich werde in der nächsten Folge vielleicht viel darüber erzählen, wie ich jetzt so das ganze Payback war oder wie ich jetzt so wie in so ein Sparkassenkonto so ganz viel eingezahlt habe über Jahre. Jetzt bin ich so selber so broke und jetzt soll mir Hugi ist ja dieses Sparkassenkonto irgendwie metaphorisch und jetzt kriege ich das ganze Geld aber zurück. Mhm. Aber eher auf so einer emotionalen Ebene. Ich labe mich an deinem Erfolg, Hugi. Mhm. Das sind meine Zinsen. Aber dazu nächste Woche mehr. Ich sage euch auch tschüss.
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 Wie von Hugi gewünscht, seine Signierstundentermine mit Natalia Schiller zur Leipziger Buchmesse 2024 vom Donnerstag 21.03. bis Sonntag 24.03. Finden werdet ihr sie beim Altraverse-Stand Halle 3, Stand F203, G202. Die Signierstunden gehen jeweils eine Stunde. Donnerstag 12 Uhr und 15 Uhr, Freitag 10.30 Uhr und 13.30 Uhr, Samstag 14.30 Uhr und 17 Uhr und Sonntag 12 Uhr und 15 Uhr. Und David Fülecki findet ihr Halle 3 F104 bei Delphinium Prince. Das ist in unmittelbarer Nähe von Altraverse. Wir sehen uns, bis dann!